herzlich willkommen aus dem Nordatlantik. Wir haben uns auf dem gerade gehobenen Deck der Lusitania verabredet, um dort für euch über den Film Fountain of Youth zu sprechen. Folge 882 des Sneakpots. Mit mir hier unser mysteriöser Finanzier, Robert Krüger.
Ich bin todsterbenskrank, aber den Podcast schaffe ich noch. Und der Mann, der im Hintergrund hier die Fäden zieht und durch den Vatikan spaziert, ist Stefan Giesbert.
Guten Abend. Viel zu kleinen Anteil, muss ich mal sagen.
Mit einem erheblichen,
also, viel zu kleinen. Genau, das war fast frech.
Genau zwei Szenen, die sie aber in einer Dreh, also die eigentlich nur eine Szene, die in zwei Teile zerschnitten war. Wir reden von Stanley Tucci. Das war ja nur, die gehen da lang, die reden miteinander und der Dialog wird in zwei Teile geschnitten und an zwei unterschiedliche Stellen in den Film eingefügt. Also es ist ja nicht mal, kann man ja nicht mal sagen, dass es zwei Szenen waren. Es war nur eine Szene in zwei Teilen. Ah, sehr ärgerlich.
Ja, schade. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der prominenter gefeatured worden war vorab. Also ja. Vielleicht ist es auch nur, weil meine Wahrnehmung da ein bisschen seltsam ist. Ich freue mich immer so, wenn ich weiß, oh, Stanley Tucci, super, grandios. Ja.
Er ist halt ein großer Name, den sie hier noch so dazu gebaut haben, wie, ne? Ja.
Ja. Hier draußen unsere Katzen randalieren gerade komplett. Ein bisschen Angst, dass ich nachher rauskomme und irgendwie die Fliesen rausgerissen sind, die Stahltür zum Heizungskeller randaliert ist. Das macht Lärm wie, echt wie die Großen.
Ja.
Ja. Gut.
Ja, also dann reden wir doch mal über den Film, wo das, bevor bei dir alles kaputt granuliert wird.
Ja.
Fountain of Youth hast du ja vorgeschlagen oder hast es dir vorschlagen lassen und es dann uns vorgeschlagen.
Genau.
Und Christoph ist heute nicht da, aber ich glaube, wir können in so ein paar Sätzen aus WhatsApp-Nachrichten zitieren nachher noch, was er von dem Film gehalten hat. Aber jetzt fasst du erstmal zusammen, worum es ging.
Ratet mal, was Christoph wohl zu dem Film sagt. Vielleicht auch hört ruhig das an, was wir sagen und dann, ja. Okay, also ein Guy Ritchie-Film, ein Abenteuerfilm mit John Krasinski und Natalie Portman. Krasinski spielt einen, ja, Schatzjäger, der seine Schwester, Charlotte, gell? Ja, gespielt von Natalie Portman, braucht und sie machen sich auf die Suche nach dem legendären Jungbrunnen und irgendwie ist sie eigentlich in ihrem Leben ganz woanders unterwegs mit Mann und richtigem Job und Kind und alles, aber jetzt müssen die beiden sich irgendwie wieder zusammenraufen und um die Welt von London, Wien, Ägypten, noch irgendwo.
London, Wien, Ägypten, lass mich überlegen. Der Nordatlantik?
Stimmt, Nordatlantik, also Irland, so, und dann aufs Meer raus. Sind so unterwegs und, ja, finden Rätsel in Gemälden und in allen möglichen Sachen und müssen dann da, ja, den Jungbrunnen suchen und sie werden halt unterstützt von ehemaligen Gehilfen ihres Vaters und einem, ja, Finanzier, der nicht mehr lange zu leben habe und jetzt unbedingt diesen Jungbrunnen haben möchte.
So, ja, genau, der wird von Domhnall Gleeson gespielt.
Ach ja.
Ja, genau. Das Ganze so vom Vibe her, wie würdest du es einordnen? Was sind vergleichbare Filme, die in den Sinn kommen? Oder soll ich?
Also für mich kam hier Harrison Ford. Ja, genau.
Genau, Indiana Jones.
Sehr lustig auch, ihr Vater hieß, glaube ich, Harrison.
Hieß Harrison, ja, genau, ist mir auch drauf gefallen.
So, wow, cool.
Das sind bestimmt solche Gags, die da irgendwie absichtlich drin sind.
Ja, ja.
Genau.
Und war nicht am Anfang noch irgendwas mit einem Fahrzeug, mit einem Ford?
im Fort?
Ich meine, das sei auch noch irgendwo ganz am Anfang. Okay. Aber vielleicht habe ich das auch mit was anderem verwechselt. Aber ich meine, da war ich nämlich auch so zum ersten Mal, warte mal, machen die hier etwa Wortwitze? Ja, und sonst halt auf so klassische Abenteuerfilme.
Ich habe übrigens, ja, diese Filme hier, über die sich Christoph auch so aufregt, wo immer alles ein Anagramm von irgendwas anderem ist mit Tom Hanks.
Oh ja, stimmt.
Wo dann immer auch alles im Vatikan verankert ist und man muss auch durch halb Europa jagen und so. Die ich komme jetzt auf keinen Illuminati und dann gab es auch noch 5 weitere oder so.
Ja.
An die musste ich auch zumindest mal denken. Oder auch so schlechte Sachen hier wie Nicolas Cage, hier National Treasure, irgendwas, bla, hab ich vergessen, wie die heißen. Also, oder die Mumie, auch so, weil man halt irgendwie so in alten ägyptischen Sachen rumwühlt. Aber eben auch ganz viel Indiana Jones, weil halt so dieses, wir müssen Kunst finden und stehlen oder irgendwelche Rätsel auf Kunst, in Kunst suchen und so weiter. Sich auch ganz gut auskennen. Ich glaube, Indiana Jones ist so eine eher noblere Figur, weil er ja irgendwie so der Professor ist, der dann irgendwie immer einen Grund hat, warum er jetzt irgendwas holen will und im Zweifel das er vor den Nazis bewahren möchte. Ja. Der hier ist eher zielorientiert im Sinne von, wenn mir das was bringt, dann nehme ich das mit.
Ja, beziehungsweise wenn unser Familienname mit diesem Objekt verbunden, mit dem Finden von dem Jungbrunnen verbunden wird, das ist das, was er haben möchte.
Genau, und verwickelt dann seine Schwester mit in diese Geschichte, die von Lily Portman gespielte, und die ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft, die ist eher so dieses, das können wir nicht mitnehmen, das lassen wir hier.
Nimmst du die Finger da weg?
Genau. Das Ganze, wie Christoph, glaube ich, in einer der WhatsApp-Nachrichten schrieb, in völlig sinnlos overstyltem Guy Ritchie-Look. Ich mag das ja, du glaube ich auch, oder?
Ja, ja.
Das sah einfach gut aus. Das fängt schon an mit so einer Verfolgungsjagd durch, was auch immer das für eine Stadt war, London oder so, keine Ahnung. Oder? Wo waren die am Anfang? Wo er das Bild da aus ihrem Museum klaut?
Nee, in Thailand, in Bangkok.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine dann, stimmt, in Thailand fängt das an mit der Verfolgung am Anfang mit dem Motorrad. Auch ein paar sinnlose Sachen, die da passieren.
Das ganze Ding ist komplett nutzlos.
Ja.
Aber es sieht geil aus.
Aber es sieht geil aus und es ist echt stylisch inszeniert und hat.
Und immer dieser Reinflug, so Aufblende, Rückflug, es kommt eine riesige Statue ins Bild, später in Wien. Okay, Aufblende, Rückflug, riesige Statue ins Bild und so.
Ja, das ist immer. Und auch während der Verfolgungsjagden, von denen es reichlich gibt, coole Drohnenshots, dann sehr nah ran an die Personen, dann um die Personen rum, während sie da fahren und so. Also schon Aufwand getrieben, was so Autoverfolger oder halt Moped und später dann hier so eine Shelby Cobra, mit der dadurch, das meinte ich jetzt, wo er da, das dieser Raub, wo er den, was ist es? Ein Rembrandt
aus dem Museum.
Ja. Die aus ihrem Museum stiehlt, was wirklich, das war ein cooler Raub, weil der kam sehr unerwartet und die Art, wie er den durchgezogen hat und wie der dann am Ende zu Ende geht, das war so, ja, es wäre auch einem James Bond Film würdig gewesen, halt, es ist zu albern für einen James Bond Film, aber es hatte so diese Slickness, mit der das so durchgezogen ist, so der gute Plan, der während man ihm zuguckt, wie ein absoluter Scheißplan aussieht und am Ende sich dann so rausstellt, dass du merkst so, okay, das war wahrscheinlich besser, hättest du das wahrscheinlich echt nicht machen können. Also,
ja, und die Omar-Sy-Serie.
Ja, Lupin, genau.
Lupin, so hätte der das auch machen können.
Ja, richtig, genau. Ja, das stimmt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das geht auch so in die Richtung. Genau. Das Ganze natürlich, wo sich Christoph auch drüber aufgeregt hat, so, dass immer so Quotes sein müssen, dass immer so Sätze gesagt werden, die besonders, besonders quotable sein sollen. Wenn man darauf achtet, weil Christoph hat diese ganzen Nachrichten auf uns abgefeuert, da hatte ich den Film noch nicht gesehen, dann fällt einem das schon so ein bisschen auf, ob ich sonst so bewertet hätte, weiß ich jetzt gar nicht. Aber, weiß nicht, wie siehst du das?
Also, ich habe mich nicht so geärgert wie er.
Überhaupt nicht.
Meine Gattin will den Film weiter schauen.
Er wollte ja aufhören. Er hatte ja, nachdem klar war, dass er heute nicht dabei sein würde.
Ja. Ich habe ein Drittel geguckt. Ich bin nicht dabei. Ich muss hier Proben nehmen und den ganzen Tag in der Sonne rumhacken. Und ja, dann genau, geht's auch nicht.
Klar. Dann kommt ein Tag später, meine Gattin will den Film leider weiterschauen. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Er hätte ganz alleine weitergucken. Aber nein, das ist irgendwie, musste er dann wohl. Fantastisch. Ja, natürlich passieren ein Haufen blödsinnige Dinge. Also
ja, aber mein Gott, also wir sind halt in einem Abenteuerfilm, wo es einen Jungbrunnen gibt. Also irgend so ein komplett Fantasiegedöns. Da muss halt, ist nicht die aktuelle Welt stimmen. Also da gehen halt manche Sachen leichter und ja, weiß ich nicht, was, wo hat er sich aufgeregt, dass irgendwelche Türen im U-Boot nicht aufgehen oder im Boot nicht aufgehen, weil es 100 Jahre unter Wasser war. Yo. Gut.
Ja, genau.
Es aber auch halt, andere Sachen. Fällt mir dann später auch auf, dass, naja, also wenn man genau ist, das funktioniert so nicht und das, nee. Also ein paar, wie sie sich in diesem LKW verhalten, wenn der mit Volldampf durch die Straßen donnert und sie hinten gemütlich rumstehen und rumlaufen können. Geschenkt.
Es ist halt einfach auf der Tonspur ganz ordentlich währenddessen.
Ja, genau. Ist halt ein Fantasiefilm. Also, ich mochte ja den Look und
ja, ich mochte ganz viel daran, ja. Auch dieses, dass wir in Wien in dieser Bibliothek sind und das dann
boah, die parallel, sah so toll aus.
Ja, die sah super toll aus.
Hin.
Und der parallel geschnitten das Gespräch zwischen Domhnall Gleeson und diesem schlauen Jungen, der dann irgendwie da diesen Milliardär ausfragt, wie reich sind sie eigentlich und dies und das und so. Coole.
Damit ihm Champagner säuft.
Und dann mit ihm Champagner säuft und hinterher alles, was er geheim halten soll, einfach an die Mama ausplaudert. Also das. Ja, alles nicht wahnsinnig originell oder never seen before, aber in dem Gesamtpackage war das einfach, das war nette Unterhaltung. Das wird man relativ schnell wieder vergessen haben und es hat nicht diesen gewissen Extra, wie soll man sagen, dieses gewisse Extra, was Indiana Jones im Original hatte. Das hier ist vor allen Dingen zum Ende hin doch relativ sinnlos übertrieben. Also es wird dann einfach immer extremer.
Nee, aber die Fallen war doch bei Indiana Jones auch immer so absurd. Also ich weiß, dass ich schon vor, weiß ich nicht, wann habe ich den geguckt? Vor 20 Jahren oder so? Ich habe den ja nicht quasi aktuell geguckt, sondern dann nachgeschaut. Und da habe ich dann auch irgendwann gedacht so, nee, also das ist ja echt blöd. Was soll denn das?
Ja, aber ich hatte irgendwie, also speziell hatte ich hier das Gefühl, dass gegen Ende, wenn wir dann da nach Ägypten kommen und so weiter, dass dem Film dann nichts mehr einfällt. Dann setzt er irgendwann nur noch auf visuelle Bombast. Alles, was da unter der Erde passiert, ist einfach nur noch, guck mal, was wir jetzt noch für ein Set bauen, was dich noch beeindruckt und dann machen wir da noch Bewegungen rein, was noch krasser, oh, guck mal, es kann sich bewegen und wie es sich bewegt. Und dann halt diese.
Mir hat das ja total an dieses Spiel mit dieser Figur, wie, ach, ey, heute
Monument Valley
erinnert, wie diese Treppe da rauskam, so, ah ja, und gleich kommt die mit dem lustigen Hut da raus, da hinten bestimmt. Pass auf, oder der genau. Rabe. Ja, geil gewesen, wenn da irgendwie ein Rabe um die Ecke gelaufen wäre.
So. Der Rabe sitzt hier vor mir, der ist das. Ja. Der Rabe.
Ja.
Genau, nee, also, das fand ich dann so, da hat die Story deutlich aufgehört, Inhalt zu erzählen und der Film hat einfach dann nur noch Platz gemacht für guck mal, was wir alles für Visuals machen können und was hier unter der Erde, wo wir alle uns schon immer mal überlegt haben, was da denn noch so sein könnte und jetzt bauen wir da einfach mal den absoluten Überbombast rein und zeigen euch nicht nur einen Raum, sondern gleich 10 Räume und dann werden die immer extremer und immer krasser und auch die Sachen, dass dann der Junge gewisse Ideen hat, das hat sich alles, also das telegrafierte sich immer 3 Minuten, bevor es passiert ist, durch irgendeinen beiläufigen Kommentar, wusste man schon, ah, klar, er wird gleich das und das sagen und dann dauert es noch 30 Sekunden und dann sagt er das und das und dann denkst du, ja, wusste ich doch schon. Und,
fand du schlimm?
Ja, nee, das, also ich sag mal,
also gerade das mit dem Jungen, das war wirklich gemein, weil er reagiert und dann quatschen sie einfach über ihn drüber.
Genau, und als Zuschauer weißt du, was er sagen will.
Ja.
Also ich war mir sicher, was
gut, wenn du dich mit dem Thema einen Hauch auskennst, ja. Dann ist der.
Nee, einfach nur durch die Art, was für sein Background ist, was sein Feature ist, was er kann.
Ja,
wenn er dazu zu sagen hat, dann muss es das sein. Und ja, wie soll ich jetzt sagen, das ist eigentlich, das hat der Sache keinen Abbruch getan, dass dem Film mir Spaß gemacht hat. Das ist nur sozusagen das, wo er am Ende so ein bisschen seinen Faden verliert, dass er am Ende nicht jetzt Punkte bekommen wird, wie er einen Indiana Jones die kriegen würde. Ein Original, wenn wir den in das, wenn wir den jetzt hier zu bewerten hätten. In seiner Zeit natürlich. Und ja, insofern wird man den wahrscheinlich auch irgendwann wieder vergessen haben. Aber sich so darüber aufzuregen wie Christoph, da komme ich auch nicht hin.
Ja, also, nee, ich hatte außerordentlich viel Spaß. Ich war ja auch, ich habe auch die Nachrichten quasi vorab gelesen und nee, also vielleicht war ich dann auch quasi negativ vorgeprimed und dann fröhlich überrascht worden, aber
ich habe noch eine lustige Sache ist mir aufgefallen, die ich danach noch ein bisschen recherchiert habe und die ist dann tatsächlich so rausgekommen, wie ich quasi, was meine Idee war bei der Recherche. Du hast es erwähnt, wir sind auf der Lusitania und sie suchen einen Safe auf der Lusitania von Alfred Vanderbilt, weil der da was dabei hatte, was sie haben wollte. Ich will jetzt die Story nicht verraten. Mhm. Und dann sehe ich im Abspann, dass der Drehbuchautor Vanderbilt heißt. Und dann habe ich geguckt und tatsächlich ist der Sohn von Alfred Vanderbilt dem Dritten und damit also Teil dieser Vanderbilt-Familie und mit dem... Der gehört da wirklich dazu und ist damit quasi, ja, also hat Geschichte von seinem Uropa oder sowas. Keine Ahnung, wie man das jetzt, wie viele Generationen, wie viele Vanderbilts da, nee, der zweite, dritte Uropa und hat den quasi in sein Drehbuch eingebaut. Das ist irgendwie lustig ist. Ja. Und ist ein entfernter Cousin von Anderson Cooper. Okay.
Wer ist denn Anderson Cooper?
Was war jetzt nicht Anderson Cooper? Das ist so ein CNN-Moderator, den kennt man. Wenn du den siehst, kennst du den.
Ah, okay.
Also, falls du jemals CNN guckst.
Ja.
Der ist sehr unterhaltsam, wenn er immer bei Colbert zu Gast ist. Das sind immer schöne Interviews.
Okay.
Genau, der ist Urenkel von Cornelius Vanderbilt. Und damit sind die irgendwie verwandt miteinander. Sehr lustig, was die Wikipedia so alles rausgekramt. Ja, ach so, und dann noch zu der Sache.
Der hat schon viel geschrieben hier, Mann, oh Mann.
John Krasinski, der Hauptdarsteller,
ja,
ist Schwager von Stanley Tucci. Weil
Schwibschwager, oder? Die haben Schwestern geheiratet, ja.
Ja, genau, die haben Schwestern geheiratet. Ja, genau, okay, dann so.
Emily und Felicitas oder so ähnlich.
Das erklärt dann vielleicht, warum Stanley Tucci einfach nur kurz in dem Film ist. So, da sagt hier, man immer bei so einer Familienfeier so, ich habe da so einen Film, kannst mal kurz vorbeikommen.
Lass nicht Bock, mal gerade hier vorbei und ja, genau. gut. Ach, Rom, Vatikan, ja, okay. Wenn wir Negronis trinken, dann okay, alles klar, wir trinken.
Genau, Stanley Tucci immer Negronis.
Oh Mann, das ist die Hinleitung für Droge der Wahl. Und ich habe mir was anderes gemacht.
Schnell Mist. Punkte und dann nehmen wir die nochmal.
Gibt's noch was? Also ich fand es einen sehr unterhaltsamen Abenteuerfilm. Viel Action, bisschen klamaukig, nicht ganz ernst und erst recht nicht realistisch. Für mein schlichtes Gemüt ein großer Spaß. Ich gebe 7,5 Punkte.
Ja, da liegen wir sehr nah beieinander. Ich gebe 7 Punkte. Ich fand das auch unterhaltsam, wenn auch am Ende ein bisschen drüber, habe ich vorhin erklärt, und eine Spur zu lang auch, fand ich, aber vielleicht lag das auch daran, dass ich spät angefangen habe.
Wann hast du denn angefangen?
Um 11, glaube ich. Vorher war es temperaturmäßig nicht auszuhalten, da muss ich noch irgendwie andere Dinge tun. Und ja, nee, da konnte ich es irgendwie nicht ertragen, auf einem Sofa zu liegen, weißt du, so mit Stoff so hinten am Rücken, wenn man da so liegt.
Okay.
Nee, da schwitzt es. Genau. Ja, genau. Von daher 7 Punkte und Deckel drauf.
Ja. Sehr schön. Ich habe den Film auch ehrlich gesagt kurz unterbrochen. Ich musste dann doch schnell mal mich abkühlen gehen im Garten.
wird auch einmal unterbrochen, um zum Kühlschrank zu gehen und sein Bier zu holen.
Dich reinzusetzen.
Ja, das ist gut, aber der ist bei uns immer so voll, da kommst du nicht rein.
Ja. Jetzt bei den hohen Temperaturen, wenn ich mir da irgendwie ein Getränk aus dem Kühlschrank hole, würde ich mir am liebsten zwei. Eins lasse ich mir in den Nacken legen und dann langsam warm werden lassen und wieder reinstelle. Und eins zum Trinken.
Sehr gute Idee. Das, was hier jetzt für die Droge der Wahl vor mir steht, trägt eine Eismanschette.
Oh, das ist natürlich gut.
Also so ein, was ist diese Dinger, die man so
frisst ein, stellst dann da rein.
Naja, so, und dann haben die so einen Klettverschluss, dann machst du die so um eine Flasche drumrum und dann steht es da so drin.
Okay.
Genau. Ja, in dem Film tranken sie natürlich dauernd Champagner.
Wie die, also in ja, größeren Mengen.
In größeren Mengen, im Flugzeug, in dem Restaurant in Wien und dauernd quasi.
Ja.
Das hatte ich jetzt nicht am Start, obwohl das natürlich geil wäre. Überhaupt hatte ich jetzt auch, ich glaube Whisky wurde auch getrunken oder sowas, oder mhm, irgendeine braune Sache, aber da hatte ich jetzt, also hier in meinem Zimmer sind gerade 27,5 Grad, draußen sind es noch 34 jetzt, wo wir aufnehmen, oder 32.
Echt? Oh Gott.
Ja. Ja, Frankfurter Innenstadt, das ist sehr charmant.
28 bei uns, aber ist immer noch garstig.
Ja. Ah ja, stimmt, jetzt ist es auch runtergegangen, jetzt sind es 29. Naja, eben war es, als wir angefangen haben, war es auch über 30. Von daher hatte ich jetzt keinen Bock, irgendwas Härteres zu trinken und dachte mir, ich bleibe thematisch in der Nähe vom Champagner. Ich bin jetzt bei Weißwein. Meine Frau... Kannst du
einmal hier in SodaStream machen, hast auch fast.
Meine Frau war kürzlich ja mit einer Freundin Camping machen an der Nahe. Aha. Und da kommt auch Riesling her. Und da hat sie hier einen, der heißt Alter Hund.
Alter Hund? Und
Alter Hund.
Und da hat sie an dich gedacht. Das ist ja wieder... Also
nee, den hat sie für sich selbst gekauft, so, aber ist noch was drin. Und das hat sie mir jetzt überlassen und das trinke ich jetzt.
Ah, ist ein guter Plan.
Riesling trocken. Alter Hund.
Ich hätte jetzt mal rübergehen können zum Gefrierschrank. Ich erzähle kurz, was ich... Und dann komme ich wieder. Ich habe natürlich, wie ich das so gern oft mache, eine KI befragt, was ich trinken soll. Und der hat aber, glaube ich, den Film nicht verstanden. Er wollte mir Gin Tonic mit bläulichem Tonic empfehlen, weil mystisch Wasser und Found, also Jungbrunnen und so. Oder Champagner, weil Bläschen sprudeln wie ein Brunnen. Du hast den Film offensichtlich nicht verstanden.
Naja,
oder Wein aus 2025. Dann. Welcher Wein ist... Also ja, vielleicht aus der Südhalbkugel, wenn der jetzt im Frühjahr geerntet wurde... Aber das ist dann auch sowas ganz Frisches. Also, nein. Ich habe gesagt, ich möchte Old Fashioned trinken. Ich habe nämlich letzte Woche in der Garage irgendwelche Kisten ausgeräumt und da habe ich noch eine Flasche Zuckersirup gefunden, der mir jetzt irgendwie in letzter Zeit immer gefehlt hat und ich deswegen keine Old Fashions trinken konnte. Und dann dachte ich mir, ach, so eine dunkle Spirituose, das saufen die ja auch. Machen sie ja auch auf dem Schiff. Weiß ich nicht, ja, 100 Jahre unter Wasser gelegen. Oh, du kannst mal die Flasche aufreißen und mal schnell trinken.
Ja, und er war aber in luftdichtem, also wasserdichtem
Safe. Ach, der war in diesem Safe drin, gell?
Ja, ja, von daher, das soll schon okay sein.
Ja, ja. Jedenfalls, ich mache mir einen Old Fashioned aus Rye, beziehungsweise habe den schon gemacht, muss ihn jetzt nur noch drüben holen. Ich habe ihn aber ausnahmsweise mal nicht eingefroren, weil auch ich schaffe es ja nach 6 bis 8 Versuchen aus meinen Fehlern zu lernen und habe meinen Drink mal nicht durchgefroren, sondern werde jetzt einfach frische Eiswürfel drauf geben und dann bin ich gleich wieder da.
Da ist er weg. Da kommt er wieder.
Dank der modernen Schnitttechnik bin ich auch direkt schon wieder da.
Tada! Ja, genau. Und dann lass uns doch direkt zum nächsten Film kommen und dir Prost.
Prost. Cheers. Ich habe keine Kapitelmarke gedrückt. So ein Ärger. Du hast Fast Charlie geschaut.
So ist es.
Fast Charlie? Also Fast nee. Oder Fast Schnell?
Nee, der ist schon Fast. Weiß ich nicht. Gute Frage eigentlich. Er ist weder besonders schnell, noch macht er irgendwas fast. Also Männern macht er das schon richtig. Er ist so ein
das ist jedenfalls keine Aufforderung, fast, weil es nur mit einem A ist, S geschrieben wurde.
Nee, ich glaube ich schon ein englischer Titel mit schnell.
Pierce Brosnan.
Genau, ist eine auf einer auf einem Buch basierende Actiongeschichte mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Er ist der Fixer, der so ein ja, Hitman auch, also killt auch Leute, wenn das der Auftrag ist von seinem, ja, so einem Mafia-Boss, sage ich mal, irgendwo in Amerika auf dem Land. Und der Mafia-Boss ist mittlerweile alt und ein bisschen tatterig. Und ja, jetzt hat er da einen Job gemacht und hat ein Problem. Den hat er eigentlich gemacht irgendwie im Auftrag für einen anderen Mafia-Boss und muss beweisen, dass er das quasi gemacht hat. Dummerweise hat seine Leiche keinen Kopf mehr, weil er musste da mit irgendeinem anderen zusammenarbeiten und der war ein Stümper und hat ihm die Rübe weggesprengt. Und jetzt ist es dann so ein bisschen schwierig, dass er das jetzt beweisen kann. Und dann kommt er so in ein paar Verstrickungen, lernt darüber die Ex-Frau des Getöteten kennen, die da aber so gar nicht groß Probleme damit hat, weil so nach dem Motto, hey, he had it coming. Die wird übrigens gespielt von Marina Baccarin. Da würde der Christoph jetzt sich freuen. Das war Inara aus Serenity, also aus Firefly. Und die sehen wir immer gerne. Und die, mit der arbeitet er dann die nächste Zeit des Films so ein bisschen zusammen. Und ja, diese beiden Mafia-Bosse, der Neue quasi verübt dann so einen Anschlag auf die alte Truppe. Und da bleiben nicht viele Leute übrig, außer er. Und dann, ja, muss er halt mal gucken, wie er da so, ob er das fixen kann, was so ein Fixer halt so macht, ne? Und ja, ich wollte das sehen, weil ich dachte so, naja, so ein alterner James Bond Darsteller in so einem Actionfilm, das kann ja theoretisch ganz okay werden. Und das geht natürlich vom Style her so in die Richtung dieser ganzen Liam Neeson Filme, die ich immer gucke. Aber das hatte durchaus Humor, war aber auch trotzdem spannend, bisschen so Crime, Mystery, Thriller, Drama, irgendwas, Gangsterfilm. Nichts besonders Tiefgehendes, aber so konnte man gut weggucken.
Klingt so, als würde es mir auch gut gefallen, oder?
Hat Spaß gemacht. Ja, ist so ein klassischer Actionfilm, aber wo jetzt auch, ich fand es gut eingebaut, dass jetzt Pierce Brosnan auch nicht mehr so ein ja, also du nimmst ihm jetzt keine Kämpfe oder so mehr ab, die er gemacht hätte zu seinen James-Bond-Zeiten, sondern er versucht hier auch nicht irgendwie noch besonders jung zu wirken oder so. Er ist schon noch so ein Gentleman, ja, und er zirzt dann mit den Damen rum, aber gleichzeitig, und er killt massenhaft Leute, aber gleichzeitig ist sich das Drehbuch und der Regisseur bewusst, dass der Mann nicht mehr der Jüngste ist. Und deshalb ist die Art, wie er kämpft, klar, er schlägt da auch schon mal zu und es wird auch körperlich gekämpft, aber halt, das ist so mehr oder weniger nur, wenn es nicht anders geht. Das meiste sind irgendwie so, ja, muss sich clever anschleichen und dann oder besser schießen oder okay.
Also gar nicht erst. Kämpft quasi mit dem Kopf.
Ja, sozusagen. Und oder dem anderen einen Schritt voraus sein oder sowas in der Art. Mhm. Genau. Und das, ja. Fand ich ganz nett. Ist jetzt wirklich, ist kein Meisterwerk oder irgendwas. Ist so Durchschnittsware, aber
über den bist du irgendwie zufällig bei, weiß ich nicht, Netflix oder so gestolpert oder was?
Der wurde mir irgendwie, ich glaube es war Prime, meine ich wohl. Und der wurde mir dir hingehalten, zusammen mit einem neueren Pierce Brosnan Film, der jetzt auch gerade da auftaucht. Oder einem älteren? Ich glaube, der andere war ein älterer, der mir hingehalten wurde, wo es hieß, der geht jetzt bald bei Prime weg. Und der hat mich aber nicht so interessiert und deshalb habe ich dann hier den geguckt.
Okay.
Genau. Ich hatte auch überlegt, den vorzuschlagen, aber da ist mir aufgefallen, dass der von 2023 ist und es gar nicht mehr geht. Na, ich gedacht, guck ich
so. Du kannst doch einen alten vorschlagen.
Ja, aber
ich will jetzt nicht eine Kapitelmarke spoilern, aber.
Das hätte ich jetzt nicht für Fast Charlie verbrannt, sagen wir mal so.
Okay, wenn du da Punkte, bist du dann eher so 7 oder 5 oder 3 oder na 3
nicht? Ja, dazwischen so bei 6, 6,5 irgendwo würde ich, jetzt habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, aber irgendwo da so würde ich den wahrscheinlich bei Letterboxd dann nachher bewerten.
Okay. Genau. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, der könnte mir auch gefallen.
Die von Marina Baccarin gespielte Rolle ist Tierpräparatorin. Und deshalb passt das auch ganz gut, weil er so mit dem Gesicht Da denkt er zuerst in diese Richtung, ob die nicht da wieder so ein Gesicht hinbauen könnte. Aber da ist zu wenig übrig, um das zu machen.
Okay.
Muss man dann anders lösen.
Habe ich dir natürlich noch nicht erzählt, was meine Partnerin früher gearbeitet hat?
Weiß ich nicht, vielleicht habe ich es vergessen, aber ich glaube eher nein. Nee.
Tierpräparation im Senckenberg-Museum.
Ach cool.
Ja.
Das heißt, wenn ich ins Senckenberg-Museum gehe und da oben in diesen, wo diese Glasschränke, wo die ganzen Viecher drinstehen, da sind Werke deiner Patentante dabei?
Sie hat das halt bis 1978 gemacht. Also ist sie bis
jetzt. Ja, du, aber da stehen ein paar Sachen rum, die sind, glaube ich, sehr, sehr alt. Also das.
Also kann durchaus sein, dass sie da auch was rauspräpariert hat, ja.
Krass, okay.
Aber cool. Ich muss mal fragen, ob sie da noch was. Aber die kennst du ja auch, ja.
Ja, ja.
Ja. Nee, die hat da waren wir auch, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, durch Zufall dann eben auch mal mit ihr in Ausstellungen, bevor die veröffentlicht wurden und so. Diese Hai-Ausstellung, wo wir da waren. Hm. Oder Unterwasser-Ausstellung, wo man halt, weißt du, wo durch so ein Ausstellungsding läufst, was komplett, wo nichts, kein Mensch da ist, irgendwie ein paar Leute, die noch was aufbauen, irgendwie drei Schilder sind noch nicht richtig angebracht, aber du darfst halt als Einziger da schon durchlaufen mit irgendwie drei Angestellten vom Museum und die erklären dir alles. Das war so cool.
Ja, ja cool.
Da wollen wir demnächst auch mal mit unseren Kindern ins Senckenberg gehen. So, Dinosaurier gucken und so. Das ist ja schon sehr aufregend.
Ja, haben wir auch schon mal gemacht. Und haben uns gewundert, warum ich, weiß nicht, die Story hier erzählt habe, vielleicht sogar, haben uns gewundert, warum unser Sohn, der normalerweise total auf Dinosaurier steht, warum der gar nicht so richtig, der wirkte so apathisch irgendwie. Und also hat es ihn so, als hätte es ihn überfordert oder als hätte er irgendwie nicht so richtig Bock drauf oder, also wir hätten gedacht, das hätte er mehr feiern müssen irgendwie. Und es hat aber nicht so richtig gezündet. Auf dem Heimweg in der U-Bahn haben wir ihn mal angefasst und zu Hause dann mal gemessen, hatte er dann fast 40 Fieber, als wir zu Hause ankamen. Dies hat es dann rückwirkend erklärt, wieso er nicht ganz so bei der Sache war. Der muss da irgendwie das Fieber so im Laufe des Tages, während wir da waren, so entwickelt haben. Und ich glaube, wir haben es sogar schon im Museum gemerkt, irgendwann gegen Ende, wo wir dann irgendwie den mal auf den Arm genommen haben und gedacht haben, warum glüht denn der so?
Mist.
Und dann reingefahren sind.
Meine erste Idee war, dass ihm das einfach mit den Knochen nicht so taugt, nee. Weil die Nuss sind ja in Kinderbüchern immer am Stück sozusagen mit Fleisch und
Fell oben drauf oder so. Ja gut, da ist ja dann zumindest die zwei, die draußen stehen, sind ja quasi, die sind aus Plastik, die sind groß und komplett. Die gehören jetzt nicht direkt zu den Exponaten, aber sie gehören natürlich zum Museum. Ja. Und ja, so im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, wie der Tag gelaufen ist, merkt man auch da, war er irgendwie schon so, da fehlte die letztendliche Begeisterung. Da hat er dann auf den Fotos posiert und so weiter, aber so, das ist uns zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, aber so im Nachhinein, wenn du so zurückdenkst und dir die Fotos anguckst, dann merkst du, das hat da schon angefangen. Da war er vielleicht noch nicht hochfiebernd, sicherlich nicht. Dazu ist er dann auch noch zu viel rumgerannt in dem Museum, aber
Ja gut, aber wenn es so losgeht, da ist man ja auch...
Das steckte schon drin in ihm irgendwie und ist dann langsam immer schlimmer geworden und dann wurde der halt immer desinteressierter an allem. Ja, insofern, wir müssen da auch nochmal hin. Den Kindern da nochmal im Senckenberg die ganzen Tiere nochmal zeigen.
Ja, wie sind wir jetzt hier gelandet? Wir wollten doch eigentlich über Filme reden.
Über die Tierpräparatorin aus Fast Charlie.
Stimmt, und dann, da waren wir ja echt fast dran.
Dann ging die Rutsche runter. Gut.
Okay.
Also, was haben wir noch?
Apropos Rutsche runter. Wie kommen wir jetzt zu Smart Home? Ich darf ja noch Weiß immer nicht. Keine Rutschen im Garten aufbauen.
Nee, lass das. Vor allen Dingen nicht bis 13.7.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Danach kannst du machen, was du willst, hast du Zeit, ja.
Nee, wirklich nicht. Einmal reicht. Guten Herz macht nur einmal. Reicht.
Ja, genau. Der wird auch nicht besser, wenn du den nochmal erzählst.
Ja, genau. Nee, wir wollen ein bisschen über Smart Home mal wieder plaudern. Wir hatten vorhin schon angefangen, uns auszutauschen. Eigentlich war der Einstieg auch die Nutzung von KI-Möglichkeiten innerhalb von Smart Home. Ich glaube, ich hatte dir auch schon mal erzählt von meinem, ich benutze irgendwie eine ChatGPT-API, um mir lustige Wettervorhersage ansagen.
Das hattest du, glaube ich, auch hier im Podcast schon erzählt, ja, für die Kinder, genau.
Ja, das irgendwie habe ich das wieder kaputt gespielt, keine Ahnung, aber ich nutze jetzt halt ganz viel Claude und nee, eigentlich nur Claude AI, um mir da halt neue Sachen zu bauen. Ich war jetzt irgendwie auf die Idee gekommen, so ein Rollladen, wenn die Sonne drauf scheint, wenn der automatisch runtergeht, das wäre schon praktisch. Und es wäre ja cool, wenn der dann im richtigen Winkel, also wenn die Sonne im richtigen Winkel steht, dass sie auf dieses Fenster scheint und hoch genug ist, dass dann der Rollladen runtergeht, wenn, weiß ich nicht, außen aber viel so Licht,
genau Temperatur. Genau so weit, dass die Sonne abgehalten wird, wo unten noch, wo sie noch nicht hinscheint, bleibt er noch offen.
Ja, das war mein erstes Überlegung.
Und dann wandert er so mit dem Sonnenstand immer weiter runter, der.
Das wollte ich nicht, weil.
Ja, das wäre aber geil.
Ja, aber es nervt halt, wenn es dann.
Ja, dann muss halt so einen Timer einbauen. Das ist, was ich alle 5 Minuten einmal nachkorrigiert oder so.
Ja, ich habe es jetzt einfach gelöst, dass es weit runter geht und wenn es ein heißer Tag wird, dann geht es halt noch weiter runter, um einfach möglichst dunkel zu sein. Und habe mir das eigentlich komplett mit KI erstellen lassen, auch erstmal irgendwelche Helfer, die eben diese ganzen Sachen messen, die Vorhersage anschauen und so weiter. Und dann eben auch so ein ganz buntes Dashboard und so, wo du aber halt dann auch Einstellmöglichkeiten hast, dass du die Helligkeit innen, die notwendig ist, bis verdunkelt wird, die Außenhelligkeit, dass du das alles quasi einstellen kannst auf einem Dashboard und nicht irgendwo in die Tiefen von Home Assistant abtauchen musst und da irgendwo einen Helfer suchen musst und da irgendeinen neuen Wert eintragen, weil das ist ja auch total nervig.
Mhm. Ja. Wie, also aus dem Wetterbericht kriegst du Sonnenstand und so, das kann man ja irgendwo von irgendwelchen APIs abrufen, nehme ich an, für deine Geolocation.
Genau, Sonnenstand kommt über die Sonnenintegration, da sagst du halt, wo du bist, also sagst du deinem Home Assistant wo du bist und dann kriegt er natürlich so Informationen, also Sonne, Mond, Stand.
Und da ist da auch schon so Höhepunkt Wolkencover oder wie machst du das mit der Außenhelligkeit, also woher weißt du, dass nicht eine Wolke vor der Sonne ist?
Ich habe eine Wetterstation, eine Ecovit GW 2000. Die sagt mir, wie viel Lux da draußen sind. Also heute waren es über 100.000 zur Mittagszeit. Also hat es richtig runtergebraten. Und irgendwie über 35.000 geht der Rollladen halt runter. Und das war irgendwie heute Morgen um 8 oder so. Um 8:30. War es dann hell genug und dann ist er runtergegangen und dann ist er später nochmal weiter runtergegangen. Weil ich mir da nicht sicher bin, ob das nicht einer von uns war.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn jetzt, sagen wir mal, so eine Automation dich aus irgendeinem Grund nervt, ja, die macht jetzt irgendwas, was nach ihrer Programmierung völlig richtig ist, aber aus irgendeinem Grund sagst du jetzt, ich muss jetzt irgendwas beobachten, was die Kinder da draußen im Garten machen, ich fahre das jetzt hoch. Mhm. Und dann irgendwie 10 Minuten später kommt der nächste Durchlauf von diesem Code und stellt fest, oh, wir müssen ja da und dahin und dann fährt er dir das wieder runter. Wie löst du solche Sachen?
Ich habe in dem Dashboard einen Killschalter sozusagen. Also dass ich einfach die komplett.
Hast du einen Killschalter für jeden einzelnen Rollladen oder einen gesamten?
Nee, ich habe einen Schalter für die Steuerung. Das ist quasi, das sind 3 Automationen, Rollladen runter, Rollladen hoch. Keine Ahnung, warum ich 3 habe. Jedenfalls, ich habe 3 Automationen. Seltsam. Warum habe ich eigentlich 3?
Hat nicht jeder Rollladen, also zumindest die Seiten des Hauses. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Seite, die zum Pool hin zeigt, die hat ja die Sonne wann anders als
die Terrasse. Ich habe auch nur einen Rollladen im Moment eingebunden.
Ach so, okay.
Das ist nur der Terrassenrollladen. Also nur nicht der Terrassen, sondern der zum Pool runter zeigt.
Ja, okay.
Nur der, weil...
Südseite, ne?
Ja, Südost.
Ja, okay. Aber so grob Süd, ja, okay.
Genau.
Ja, das ist ja sinnvoll, genau. Also
da habe ich einfach jede Automation prüft, ob die Steuerung an ist. Also jedes Mal, wenn die läuft, ist die Steuerung an und wenn die nicht an ist, dann hört die auch sofort wieder auf. Also dann passiert halt nichts.
Ja, also genau,
weder hoch noch runter noch sonst irgendwas.
Das wäre jetzt genau die Sache, wo ich immer so am Überlegen bin, weil das ist noch nicht ganz so Ehefrauen kompatibel, wenn die nicht selber auch auf dieses Dashboard gucken und das mit bedienen.
Genau, und ich habe so eine Hysteresezeit von einer Viertelstunde, die ich auch einstellen kann. Also wenn sich irgendwas ändert, dann passiert garantiert eine Viertelstunde lang nichts.
Okay, ja, so, das ist auch gut.
Wenn er runtergeht, dann bleibt er auch mindestens, also wenn dann irgendwie eine Wolke durchzieht oder, weißt du, so, er geht über 35, er fährt runter, dann geht er unter 35, dann fährt er wieder hoch. Oder es kommt, nee, bei mir ist so, wenn er unter 15 geht, fährt er erst wieder hoch. Unter 15.000 Lux.
Ich habe nämlich, ist jetzt völlig andere Baustelle und auch überhaupt nicht smart oder so, einfach nur, damit es schön aussieht, im Schlafzimmer eine Philips Hue Lampe und die macht am Abend so, jetzt natürlich gerade ist es so ein bisschen pointless, weil bis draußen dunkel ist, ist das alles vergeben und vergessen. Aber so, wenn es jetzt nicht Winter, aber irgendwie, wenn es jetzt nicht gerade Juni ist, dann macht die so in der Dämmerung und da sind die Kinder dann vielleicht auch noch wach und dann ist es in dem Zimmer immer schön bunt. Es wird dann pink und dann wird es blau und dann das fadet immer so zwischen Farben hin und her.
Ja.
Langsam, aber ist so jedes Mal, wenn du irgendwie 10 Minuten später wieder in den Raum reingehst, hat er eine andere coole Farbe. Und das fadet so umher und dann irgendwann verwandelt es sich auch so ganz unmerklich über so einen 5-Minuten-Fade in so Nachtlicht. Also ganz, ganz, ganz dunkles Orange, Gelb, Sepia, was auch immer, so rostbraunes Licht.
Ja, sowas haben wir auch.
Genau. Und wenn ich da eingreife, indem ich dem Ding sage, mach irgendwas anderes.
Mach mal hell, ich muss jetzt irgendwie meine Kontaktlinsen suchen.
Irgendwas. Ja, ich muss irgendwas suchen, ich muss mal in den Schrank gucken oder keine Ahnung, ich will den Kindern was vorlesen und sage, mach mal jetzt hier hell, ich will was lesen. Dann kommt immer ein paar Minuten später, kommt der nächste Befehl, wo das Ding gesagt, so jetzt langsam fade Richtung blau oder so und dann fadet so ganz langsam mein Leselicht Richtung blau weg und ich denke irgendwann mitten in der Geschichte, warum kann ich ja nichts mehr, jetzt wird es schon wieder blau. Und dann,
ja.
Und jetzt habe ich so überlegt, okay, wenn ich es zwischendurch ausschalte, dann könnte ich sagen, könnte jetzt jedes Mal irgendwie prüfen, okay, wenn das Ding nicht initial an ist, auf der Farbe, die der letzten Automatisierung das Ergebnis war, dann stimmt irgendwas nicht, dann lasse ich die Finger davon. Aber
ja, so ähnlich macht er das hier auch. Also ja, der prüft, also das, ob der letzte Befehl aus einer von den Automatisationen kommt. Und wenn nicht, dann macht er 2 Stunden Pause.
Ja, das ist, glaube ich, ganz klar.
Also dann nimmt er halt 2 Stunden die Finger weg.
Ja, das machen meine Smart Home Thermostate hier, die ich an der Wand habe, die Fußbodenheizung steuern. Die haben auch so eine Funktion, das finde ich auch sehr clever. Da kannst du genau sowas einstellen. Nämlich, wenn jemand die Automatik unterbricht, dann kannst du 2 Verhaltensweisen einstellen. Entweder, okay, dann geht das Ding in manuellen Modus und bleibt auch im manuellen Modus.
Bis du es umschaltest, ja.
Bis du es umschaltest, genau. Oder es bleibt für eine gewisse Anzahl an Stunden im manuellen Modus und geht dann wieder in die Automatik zurück.
Mhm.
Und das habe ich, glaube ich, auf 4 Stunden stehen. Das heißt also, wenn jetzt meine Frau beispielsweise abends irgendwie merken würde, diese Nachtabsenkung fängt an und sie merkt um 22 Uhr, es hat angefangen, ein bisschen kühler zu werden. Also ich meine, das dauert ja eine Weile, bis so ein Raum auskühlt. Deshalb musst du ja relativ zeitnah mit der Absenkung anfangen, damit du überhaupt mal eine Chance hat, irgendwann nochmal kühler zu werden. Also jetzt im Winter. Also fängst du vielleicht an und sagst so, ab 21 Uhr heizen wir vielleicht nicht mehr bis 21 Grad, sondern wir heizen nur noch bis 20 Grad oder so. Und so, dann wird es nicht wild kalt, falls jetzt irgendjemand ein Fenster mal aufreißen sollte oder so, aber es würde halt irgendwie anfangen mit absinken. Wenn sie es bemerken würde, dass sie sagt, es ist irgendwie zu kühl und sie dreht es wieder hoch auf 21, dann würde es halt 4 Stunden, und wenn das um 21 Uhr passieren würde, wäre das halt bis 1 Uhr nachts.
Auf
was auch immer sie es eingestellt hat, wenn sie vergessen sollte, es zurückzudrehen.
Genau, das kann ja durchaus sein, man hat Gäste da und
genau. Vielleicht
bleiben und die bis Mitternacht und dann, mein Gott, dann noch eine Stunde mehr. Also ich finde, da ist dann halt Komfort über
total. Ich meine, bei einmal oder das paar Mal vorkommt im Jahr, da bis 1 Uhr nachts auf 21 Grad zu bleiben, ist ja überhaupt kein Thema. Also ich meine, dazu waren die alten Thermostate so stumpf, dass sie das gemacht haben. von daher, also völlig egal. Nur halt, dass es dann wieder zurückkehrt in seine Automatik. Und wann soll es, also woran soll es festmachen, wann es wieder auf den stumpfen Plan, der ihm vorgegeben ist, zurückgeht. Und da finde ich so eine Zeit, so wie du hast jetzt 2 Stunden, ich habe 4 Stunden eingestellt. Und das ist ja auch völlig andere Baustellen, ein Rollladen und eine Heizung. Aber ich glaube, das ist gar nicht so übel, so eine Idee, so eine Hysterese, einfach so als okay, halte ich dann, wenn einer eingegriffen hat, dann hält sich einfach mal für eine ganze Weile raus und machst, was der gesagt hat. und irgendwann fängst du dann wieder an. Klar, wirst du immer irgendeine Situation konstruieren können, wo derjenige dann davon genervt ist, dass es 4 Stunden später wieder, oh, jetzt macht es das schon wieder, und dann muss ich nochmal eingreifen.
Ja, klar, aber da musst du halt gucken, wie oft die Situation auftritt, weißt du, so. Ja,
oder es ist dann halt deutlicher Indikator, dass an deiner Automation was falsch ist, wenn das genau so häufiger auftaucht.
Ja.
Dann gibt's vielleicht irgendwelche Dinge, wo man sagen kann, okay, hier braucht das Ding noch irgendeinen weiteren Input-Parameter, ich muss noch irgendwas wissen, messen, tun, vielleicht so ein Präsenzsensor oder so und sagen kann, okay, wenn jemand im Wohnzimmer noch präsent ist und dann noch Fernsehen guckt oder da sitzen halt Leute und essen oder machen und tun oder feiern, Party oder keine Ahnung, dann kann ich halt nicht Nacht absenken, dann ist das vielleicht, fehlt vielleicht ein Input-Parameter oder so.
Ja, ich habe auf einem YouTube-Kanal mal so ein so Regeln für UX-Design gefunden. Also es hat der Typ für sich und seine Frau und die eben wie unsere Frauen auch nichts viel damit zu tun haben wollen, aber schon wollen, dass das auch da ist und funktioniert. Da hat er sich so seine Regeln aufgestellt. Das war irgendwie, das finde ich jetzt glaube ich nicht schnell. Ah doch, irgendwie also hilfreich. Die sollen ohne zusätzlichen Aufwand Mehrwert bieten. Das heißt, nicht klicken, benutzen, sonst irgendwas. Wissensunabhängig finde ich auch irgendwie cool. So, es muss halt funktionieren, ohne dass du irgendwie eine App rausholen musst oder wissen musst, dass du auf diesen Schalter 4-mal drücken musst, damit du so ein Standardding hinkriegst. Mhm. Dass wir beide da vielleicht 4-mal drücken, um eine Spezialfunktion, die wir haben wollen, auslösen können.
Ja.
Okay, ja, also so Party-Modus, alles klar, ich drücke 4-mal da drauf, der macht die Heizung bis Mitternacht an, der macht das Licht so, dass es cool ist für eine Party, der macht die Musik an, der macht das. Ja, aber das muss man halt nicht als Standardnutzer können. Klarheit, Vermeidung von Verwirrung und Missverständnissen, Fehlersicherung, manuelle Steuerung, das hatten wir ja eben schon besprochen. Ja, ganz oder gar nicht. Zugänglichkeit und perfektes Timing. Ja? Das sind so die Regeln, die er für sich und das, aber ich finde es schon so ein gute Idee im Hintergrund, sowas immer mal wieder dazu beizubehalten. Und ja, da nötige ich auch Claude immer dazu, so hier, Achtung, das sind meine Regeln, denk dran, das wollen wir erreichen. Das ist ja, also dieses mit KI zusammenzuarbeiten, das ist auch immer wieder so mühsam. Ich stelle mir dann immer, nicht immer, aber so manchmal vor, so boah, wenn es jetzt irgendwie ein Mensch wäre. Ich habe jetzt aktuell die letzten 3 Monate einen dualen Studenten bei uns im Team gehabt, den ich auch Großteil betreut habe. Das heißt, er hat diese ganzen Scrum-Events mit mir mitgemacht, hat die auch teilweise übernommen oder hat auch sonst Aufgaben übernommen. Und dann denke ich mir immer so, boah, wenn ich das dem so sagen müsste, so jeden kleinen Schritt nochmal ausdeklinieren, der war halt einfach viel schlauer als diese blöde KI. Und trotzdem denke ich aber immer so, ah ja, aber du kannst ja nicht ganz so unhöflich zu diesem Ding sein, aber auf der anderen Seite, ja, mein Gott. Sollst mich halt nicht nerven, sollst halt mal mitdenken. Dafür ist es ja gemacht.
Ja. Ja, also ich glaube, das sind ganz gute Regeln, die du da gerade so verlesen hast. Es ist halt immer die Frage, was das so bei so jeder einzelnen Steuerung so bedeutet.
Genau, man kann, glaube ich, auch nicht alle von diesen Regeln immer einsetzen. Aber so manche, dass man sich eben das mal kurz so vergegenwärtigt, so, okay, warte mal. Bringt es wirklich was? Oder ist wirklich klar, was hier passiert? Ist wirklich sichergestellt, dass es auch passiert? Kann es nicht irgendwie durch irgendwas kaputt gehen? Und dann gucken wir eben nochmal mit einem anderen Blick drauf. Das finde ich, ist halt total hilfreich bei der Erstellung von so Automatisierung.
Ja, ich habe zum Beispiel eine gebaut, das ist gar keine Smart Home Automatisierung, es ist nur so eine Notification, die mir geschickt wird, wo das Ding hier die Temperaturen, die Außentemperaturen anguckt und gegen die Regeln abgleicht, wie die Schule entscheidet, wann es Hitze freigibt. Und mir dann eine Nachricht schickt und mir sagt, übrigens, es könnte sein, dass du gleich mal in die Schul-App gucken musst, dass sie gleich hitzefrei erklären. also dass ich schon mal so ein bisschen vorgewarnt bin. Erstens, dass ich nicht verpeile, da vielleicht mal reinzugucken. Und zweitens mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereite, dass es gleich sein könnte, dass ich irgendwie, dass das Kind, was weiß ich, wenn der Hort beispielsweise zu hätte oder so, ja, zu einer anderen Zeit nach Hause kommt oder irgendwie irgendwas, was auch immer da die Folgen dann sind. Und das ist lustig, weil du gerade sagtest, irgendwie, das muss Mehrwert bieten und muss irgendwie klar sein und muss gut funktionieren und so weiter. Das Ding hat jetzt irgendwie immer durchgedreht und hat seine Nachricht immer um 0 Uhr nachts geschickt, ich irgendwas versaut habe. Und dann mache ich immer morgens auf und dann sagt es, um 0 Uhr, heute hätte es Hitze freigeben können. Und dann sagst du so, ja, hat es, aber das ist jetzt auch zu spät dafür. Und dieses Ding hat aber letzten Sommer hat es funktioniert. Und wieso es jetzt kaputt ist, ist mir gerade so ein bisschen unklar. Und dann habe ich gedacht, okay, muss ich mal reparieren. Und dann hat es heute aber astrein funktioniert. Und hat irgendwie um 11 Uhr.
Das ist doch das Nervigste, oder?
Bescheid gesagt und hat gesagt, hier, das ist wahrscheinlich hitzefrei und gab es dann auch.
Morgen auch, kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, die kann man schon dafür. Jetzt, genau. Nee, es geht, die Regel ist dann irgendwie, die messen um irgendeine bestimmte Uhrzeit die Temperatur. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann muss die über irgendeinem Wert liegen. Mhm. Und dann schicken sie das dann rum als Information, dass das so ist und so weiter. Aber die Messung passiert irgendwie eine halbe Stunde vorher und bis es sich dann auswirkt, dann muss die nächste Schulstunde dann noch zu Ende sein. Und insofern, das kann man theoretisch schon vorher ahnen und wissen, wenn man eben zur richtigen Zeit auf den Thermometer guckt. Und mehr macht diese Automation ja auch nicht. Mhm. Da muss ich natürlich ein bisschen schätzen, aber die Schule ist nur ein paar hundert Meter von hier entfernt. Also wenn ich hier eine Außentemperatur messe oder eine Raumtemperatur unterm Dach, dann ist die vielleicht auch nicht anders als die Raumtemperatur von einem Schuldings, der auch direkt unterm Dach ist. Ja. Klar, das ist irgendwie anders isoliert und das ist ein anderes Gebäude und so und da ist vielleicht noch ein Baum. Also das ist alles aber so.
Die messen doch auch außen im Schatten. Also du misst ja auch außen im Schatten. Also das ist ja... Ja. So viel Unterschied wird es dann nicht geben. Und selbst bei 1-2 Grad, naja, mein Gott.
Die messen aber, glaube ich, auch in irgendeinem Klassenraum noch. Also weiß ich nicht genau, wie das exakt funktioniert. Aber also haben sie irgendwann mal geschrieben, auch Details vergessen. Ja, genau.
Ja. Ja, ich habe mir dann noch von der KI so ein Dashboard basteln lassen, wo ich halt alle Funktionen sehen kann und auch irgendwie, wenn ich einen Debug-Modus anmache, zeigt er mir an, warum es jetzt nicht hochfährt oder nicht runterfährt, was das Problem ist. Also an welcher Stelle quasi die Automatisierung sagen würde, jetzt fahre ich nicht runter. Also keine Ahnung, im Moment natürlich, Sonne ist nicht da. Deswegen fahre ich jetzt nicht runter. Oder tagsüber halt ist es hell und es ist heiß und deswegen bleibe ich unten.
Wie ist denn das mit den Rollladensteuerungen? Machen die das nur auf Zeit oder haben die irgendwie auch so Endkontakte, an die du rankommst? Oder also woher weiß er, wo er steht und woher weiß er, wie weit er.
Der sagt mir, wie viel Prozent er geöffnet ist.
Und woher weiß er das? Also wie funktioniert das?
Das ist die App von Wortfindungsstörungssendung. Ja, Jan, ich habe schon einen Drink im Kopf, aber es liegt nicht nur daran. Tahoma, also Somfy Tahoma.
Aber das ist, also du hast so Rollläden, die so eine Schnur haben und hast quasi diesen Rollaufrollkasten ausgetauscht oder wie?
Nee, ich habe Rollläden, die so einen Motor im Rollladenkasten haben.
Ah, okay, ja, so eine habe ich auch.
Und habe da eine Funkmodule dran und habe so eine Zentrale. Und eigentlich kann ich mit einer App, total angepriesen worden, an diese Zentrale gehen. Ich habe diese Zentrale nur gekauft, weil ich weiß, dass sie mit Home Assistant redet und habe, glaube ich, diese App dreimal aufgehabt, um irgendwie einen Rollladen, der ausgetauscht worden ist, neu zu konfigurieren. Mhm. Und das war's dann.
Ja, wie man das so auch mit den Steckdosen-Apps und so von so Schaltsteckdosen genauso macht. Man muss sie einmal damit konfigurieren, das Firmware-Update einspielen und dann nie wieder angucken.
Ah ja, genau. Und irgendwie einmal muss ich auf die Webseite, um den Entwicklermodus anzuschalten, damit ich da von der Seite drankomme. Und jetzt gucke ich sie quasi nur über meinen Home Assistant an. Und das ist cool. Also da gibt's auch so, weiß nicht, so extra Funktionen, wie heißt das denn? Lovelace-Seiten, die mir dann eben anzeigen, auch wie weit die Rollläden geöffnet sind. Du kannst auch unterschiedlich, also bei uns im Wohnzimmer haben wir zwei Rollläden plus den Rollladen von dem Kinderzimmer an der Seite. Die habe ich als Wohnzimmerrollläden miteinander verbunden. Das heißt, die kann ich mit einem Knopfdruck dann noch zusammen runter machen und so. Die Kinderzimmerrollläden
Aber sprechen und so. Als du das eingebaut hast, musstest du da irgendwie das Ding einmal an den einen Anschlag, an den anderen Anschlag fahren und er misst dann irgendwie Zeiten oder Motorlaufzeiten oder sowas? Oder wie?
Das haben die Profis gemacht. Ich habe den nicht eingebaut.
Okay. Okay.
Aber ich glaube nicht, dass die da irgendwas.
Ja, aber es gibt ja keine Sensoren, oder? Also ich meine, der Rollladen hat doch außen keine Sensoren, der dem Ding sagt, übrigens, du bist angekommen, so wie du das mit den Augen machen würdest. Du lässt den Motor laufen und wenn das dir gefällt, dann schaltest du aus. Da ist ja nicht irgendwo.
Ja, aber ich kann schon sagen, irgendwie, ich glaube, 38% fahre ich den.
Ja.
Aktuell, genau. Verdunkelungsposition 38%. So. Hält der Rollladen so, dass man unten drunter noch, weiß nicht, 4 Zentimeter durchgucken kann. Und an heißen Tagen fährt er mehr, dass er noch weiter runterkommt. Ist, glaube ich, auch nur
Esoterik. Ja gut, aber das kann man ja über so Motorlaufzeiten, wenn du da einen präzise laufenden Stellmotor, also wenn du das präzise ansteuerst,
so.
Könnte man das theoretisch machen und es müsste sich dann halt, wenn es an Endanschläge fehlt, immer wieder selber quasi resetten auf die. Ist interessant. Es gibt von Shelly so ein Schnupsi, ich habe mir den noch nicht gekauft, den man quasi, also bei mir sind die Motorrollläden, die haben halt neben dem Fenster so eine Unterputzdose und da sitzt halt so ein Doppelschalter drauf mit einem Pfeil nach oben, einmal Pfeil nach unten.
Ja.
Und wenn du die drückst, dann läuft's halt und der Motor selber in dem Kasten drin, der hat natürlich so einen Endabschalter, also der merkt dann irgendwie, was weiß ich, wenn der Widerstand zu groß wird oder was, wenn er genau, am Ende angekommen ist und dann hört er auf und dann fährt er auch nochmal so ein Stück zurück. Da ist so ein, ich ziehe einmal okay. Und wenn ich merke, okay, jetzt ist fertig, dann hörst du nochmal, wie der Motor so ein Stück in die andere Richtung nochmal das wieder entlastet, dass er das nicht auf Zug hält am Schluss. Siehst du dem Rollladen auch an, der hat ja diese komischen beiden Nupsis außen, damit er nicht in den Kasten reingezogen werden kann.
Ja.
Und wenn die ankommen oben, dann hörst du, wie der Motor so ein bisschen sich anstrengen muss und danach siehst du auch wirklich, wie das wieder entlastet wird. Wenn dieses andere, das Geräusch, dass er nochmal in die andere Richtung dreht, hört man dann deutlich und dann entlastet er die wieder.
Das macht er bei uns gar nicht. Also bei uns, der hat einen Stopppunkt. Aber ich weiß halt nicht, ob der über Zeit ist oder über Drehung oder sowas vielleicht auch.
Ja, genau. Und das wäre jetzt halt die Frage. Von Shelly gibt es so ein Ding, das baust du jetzt quasi einfach hinter die beiden Schalter. Du nimmst diesen Schalter runter, ist ja ein Lichtschalter, holst den Unterputzquatsch da raus und bastelst diesen Shelly da rein. Die Dinger sind irgendwie so groß wie ein Daumennagel.
Die sind so klein.
Frickelst da irgendwie die ganzen Drähte dran, was ja die eigentliche Herausforderung ist und das ganze Ding da wieder reinzumachen.
Lässt deinen Elektriker natürlich die Drähte ranfrickeln.
Natürlich, gell? Natürlich.
Also.
Ja.
Wie könntest
haben
du?
VDE-Norm gefrühstückt. genau. don't get me started. Ich habe hier gerade Anfragen bei Elektrikern laufen. Ich habe, glaube ich, schon 5 Mails verschickt. Die antworten nicht mal. Wenn du als Privatperson einen Elektriker haben willst, um irgendwas ordnungsgemäß, gemäß der Gesetzmäßigkeiten installieren zu lassen, die verdienen sich, glaube ich, gerade alle mit Solaranlagen 8 neue Maybachs oder was auch immer. Und einfach mal bei irgendeinem Hans Wurst wie mir vorbeizukommen und irgendwas zu fixen oder einzubauen.
Das ist denen auch echt zu wurstig.
Das ist zu wurstig. Insofern, es steht immer überall, ja, das darf nur ein Elektriker machen. Welcher verfickte Elektriker kommt denn? Das ist die eigentliche Frage.
Ich bin so froh, der Papa von der besten Freundin von unserer Kleinen ist Elektriker und hat eine eigene Firma und das so. Hier, kannst du mal, wir brauchen das und das. Ja, okay. Aber auch da, also so, unsere Töchter sind wirklich gut befreundet. Wir kennen uns aus der Kita und alles cool. Ich habe ihn im März oder Anfang April angefragt. Er hat gesagt, jo, im Juni komme ich, mache ich dir das. Es ist jetzt der 1. Juli, er war noch nicht da.
Ja, genau, das ist also, echt das Problem. Wenn du keinen kennst, der einen kennt.
Ja, genau, Ich kenne ihn ja. Also
ich kenne
ja
den Elektriker sehr gut. Ich habe einen Elektriker in der Familie.
Oh.
Und der hat aber keinen Meistertitel. Der hat Elektriker gelernt und hat dann aber in einem anderen Job gearbeitet. Also war schon verwandt, aber hat in der Industrie gearbeitet, sage ich mal, irgendwo und hatte nie den Bedarf, einen Meistertitel zu machen.
Okay,
und insofern darf der, glaube ich, nicht. Der ist jetzt schon in Rente. Der hat mir es erklärt, ich weiß die genaue Regelung nicht mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dünnes Eis.
Anschließen dürfte er doch schon, oder?
Anschließen darf er schon, aber er darf nicht in der Unterverteilung in einem Sicherungskasten arbeiten. irgendwie. Weiß ich nicht. Ich,
da musst genau du die Unterverteilungssicherungskasten Zusatzausbildung machen.
Was weiß ich, irgendeinen also Schein ja wie oder
bei,
keine
bei,
Ahnung.
Bei Bank, ist ja wie bei uns.
Genau. Und da hat er, sagt er, ja, das wäre nicht gut, wenn er das machen würde, das macht er dann lieber nicht. Also alles andere, irgendwie ein Lichtschalter oder irgendwas, kein Thema. Aber so, da würde er nicht rangehen.
Ja, aber bitte, einen Lichtschalter machen wir selber, oder? Also,
ja, eben.
Na klar. Machen wir ihn natürlich nicht selber, aber machen wir schon
nicht selber, aber haben wir theoretisch schon mal gelesen, wie das geht. Ja, so. Und das ärgert mich halt. Vor allen Dingen, du kannst ja, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich, keine Ahnung, ich lege da einen Fuffi drauf, dann kommt der schon oder so. Die antworten nicht mal auf meine verfickten Mails. Also
das ist ja nicht schlimm.
Mal irgendwie, ein Telefon kannst du natürlich auch vergessen, also habe ich auch schon probiert. Rufst halt an und dann ist ewig Warteschleife und niemand verfügbar und keine Ahnung, und bitte versuchen Sie es über unsere Homepage und wir haben da ein Formular und schicken Sie uns eine Mail an bla und dann irgendwann legt diese Warteschleife dann nach ein paar Minuten dann auch einfach auf. Und jetzt habe ich einfach neulich gegoogelt hier, Elektriker, mein Stadtteil und Umgebung auf Google Maps und dann diese ganzen kleinen roten Knubbel, die da kommen. Dann habe ich einfach alles angeklickt und immer wieder dieselbe Mail. Einfach puff, raus. Irgendwie zwei habe ich noch, die sind gerade im Urlaub. Da kam so eine automatische, wir gucken ja, ihre Mail, okay, wenn der so und so vielte ist, ja, und so.
Fair enough.
Also da ist theoretisch, besteht noch eine Chance, dass einer von denen noch antwortet. Aber die, wo keine so eine Bestätigung zurückkam, von denen hat auch keiner geantwortet. Also ich habe auch den angeschrieben, der hier quasi von dem Vermieter immer beauftragt wird, der sozusagen hier der Haus- und Hofelektriker ist, der die ganze Wohnung hier auch verkabelt hat. Den hatte ich auch schon mal da vor ein paar Jahren, so zu Pandemiezeiten oder kurz davor, als wir hier eingezogen sind, um einen Backofen anzuschließen. Weil das ist ja dann auch so dreiphasig und dicke Kabel und Aderintel und das richtig ist Leistung drüber nicht. Und so. Genau. Da willst du auch nicht, wenn du da 4000 Watt über die Kabel ziehst oder so, dass du da irgendwie zu dicke Übergangswiderstände reinschraubst, weil das nicht weißt, wie du das richtig machst.
Einfach eine Vago-Klemme hinklemmst.
Ja, genau. Nee, so eine Lüsterklemme, weißt du? Und dann keine Ader-Endhülsen, sind einfach so die Dinger da so rein. Und dann die Hälfte von den Teilen guckt raus und so. Das ist richtig scheiße machen.
So Funkenflug in den Backofen.
Ja, da hatte ich halt keine Lust drauf. Das wollte ich irgendwie, dass das mal ein Profi macht. Und der hat auch sehr schön, weil der Backofen an einer völlig anderen Stelle bei uns du kennst ja unsere Küche.
Ja.
Der ist ja hinten in der Ecke und der Herd selber ist gegenüber auf der Insel,
mhm,
und die Herdanschlussdose ist faktisch am Fenster.
Wo wir wie wilde rumgesägt haben, was genau, natürlich jeder Depp darf mit so einer Säge, wenn du dir da über den Oberschenkel fährst, das tut genauso weh.
Oh, heute ist meine Motorsense gekommen. Ich glaube, damit kann man sich auch amtlich umbringen.
Das ging auch nach einem großen Spaß.
Ich wollte nur so einen Freischneider haben, weißt du, diese Dinger, die so einen Faden im Kreis schlagen, um irgendwie deinen Garten zu schneiden. Und dann ist mir aber so beim Gedanken daran, dass...
Das ist schon spießig, so ein Ding, oder?
Ja, aber ich habe Bedarf, weil in meinem Garten wuchern Dinge, die da nicht hingehören und die weg müssen. Und
ich habe einen Kantrimmer, also spießig ist hier auch, olé.
Ja, genau. Und dann habe ich aber gedacht, so, ist das auch scheiße. Also da kommt dann ja so ein bisschen der Grüne in mir durch, dass dieses Ding ja die ganze Zeit diesen Nylonfaden verbraucht und ich ja die ganze Zeit also Mikroplastik erzeuge und in meinem Garten umherwerfe. Mhm. Und das nervt mich. Also erstens, dass ich diese Dinger nachkaufen muss und zweitens, dass es halt Mikroplastik macht ohne Ende. Und ja, so richtig gibt's da scheinbar keine Alternative. Es gibt irgendwie so Trimmerfäden, die du nachkaufen kannst, die irgendwie biodegradable sein sollen.
Kannst du nicht einfach PLA nehmen?
Ja, sowas in der Art, genau.
3D-Drucker einfach.
Ja, die Diskussion ist dann auch immer so, wie biodegradable ist das denn? Also klar, wenn es nicht 200 Jahre dauert, sondern 20, dann ist da natürlich was gewonnen, klar. Aber 20 ist halt auch nicht geil, so, ja. Aber immerhin besser als nichts.
Ja, stimmt.
Und die andere Variante wäre halt eine Motorsense, wo du ein Messer vorne dran hast, was da rotiert. Aber da hast du natürlich das Problem, dass du damit nicht gegen den Kantstein kommen willst. Weil dann fliegen die Brocken und weiß nicht, gegen deinen Oberschenkel oder sonst wohin. Oder und der Stein ist kaputt oder das Messer ist kaputt oder beides ist kaputt. Und jetzt habe ich so ein Teil irgendwie, was du umbauen kannst. Da kannst du, und das benutzt auch so dickere Fäden. Und da habe ich irgendwie Testberichte gelesen, die sagen, der hat damit ganze Brombeerhecken niedergemacht und hinterher deinen Faden angeguckt und hat gesagt, der sieht aus, wie als er aus der Packung kam. Weiß nicht, ob das stimmt. Werde ich sehen. Ist heute erst angekommen. Und alles, was du im Baumarkt kaufen kannst, ist immer mit Akku oder mit Benzinmotor. Und Benzinmotor wollte ich nicht. Und Akku wollte ich auch nicht, weil erstens finde ich das irgendwie albern, für jedes komische Gerät einen Akku zu haben.
Und vor allen Dingen, alles von Makita kaufen ist halt einfach zu teuer.
Genau, als ich jetzt
Da war er weg. Also ich höre ihn jedenfalls nicht mehr. Vielleicht hört ihr ihn noch.
Ja, ich höre mich noch.
Ah, jetzt bist du wieder auch da.
Ah, sehr schön. Okay. War ich nur kurz weg. Ja. Nee, genau, sich festzulegen mit Habo, Makita, Bosch, Stihl, whatever.
Ja.
Und dann alles von denen zu kaufen, das würde ja auch bedeuten, dass ich jetzt irgendwie wahrscheinlich zwei Geräte, die ich schon habe, dann auch noch wieder verkaufen und durch andere ersetzen muss. Und
ja, ist doch Quatsch.
Ist halt auch zu teuer. Und dann hast du halt irgendwie so, dann hast du den Akku von Einhell wegen dem Gerät, dann hast du den von Bosch für das Gerät. Und aber dein Akkuschrauber ist dann wieder von Makita und der ist, da hast du irgendwie Geld ausgegeben, da nicht.
Ich habe ein Gardena-Gerät, das hat keinen eigenen Akku. Ich habe Bosch Grün für die Heckenschere. Ich habe Bosch Blau für den Akkuschrauber und ich habe einen zweiten Akkuschrauber von Flex. Ah!
Genau.
Das macht halt schon gar keinen Spaß.
Das ist, ja, ich verstehe, dass diese Systeme, dass das dann alles und dass du die Geräte mittlerweile auch ohne Akku kaufen kannst, finde ich total lobenswert, total gut, dass die Hersteller das machen. Aber gerade bei sowas wie einem Freischneider kommt halt auch noch dazu, wenn du dadurch was Dickeres durch willst.
Ja, und dann kannst dann du zwei Stunden oder eine Stunde sensen. Aber ist ja nicht so, dass du irgendwie, weiß ich nicht, einmal die Woche 10 Minuten oder jeden Tag eine Viertelstunde machst, sondern das ist halt dieser einen Tag im Jahr, wo du halt mal richtig durchhacken musst. Und dann ist halt mit Strom einfach noch geiler.
Also genau, und jetzt und vor allen Dingen mit den Wattzahlen, wenn du dann guckst. Ja, genau, wenn du mit den Wattzahlen guckst, also der, den ich jetzt gekauft habe, der Motor hat 950 Watt. Also den Akku möchte ich mal sehen, der das eine Weile mitmacht. Das ist dann wahrscheinlich eher so Niveau von einem Benzingerät. Klar, der wird dann noch mehr Power haben, aber das brauche ich dann auch nicht. Ich bin ja kein Profi, der versucht, irgendwie einen Bauplatz frei zu fräsen oder so. Machen sie hier bei mir gegenüber gerade wieder.
Ja gut, da wird ja wie wild gebaut, oder?
Ja, und da sind halt immer
so... Ich erkenne ich schon gar nicht mehr, wenn ich das nächste Mal
da bin. Einzelne Bauplätze, wo so Einfamilienhäuser hinkommen, die noch nicht angefangen haben. Und dann fängt es immer an.
Und dann, ja genau.
Nee, so Brombeerhecke, dicht gewachsen, 1,5 Meter hoch, schön. Komplett undurchdringlich. Und dann kommt da so ein Auto angefahren und dann steigen Leute aus, die haben so Anzüge an und sehen überhaupt nicht so aus, wie als ob sie irgendwie auf der und schick gekleidete Damen und dann haben sie noch die Großmutter dabei und dann gucken sie und dann siehst du schon, okay, das sind wahrscheinlich denen das Grundstück gehört, die wollen jetzt mal anfangen und sind jetzt mit der ganzen Family angerückt und gucken und dann dauert es 2 Wochen und dann kommt so ein Auto mit so Leuten mit Arbeitshosen und Helmen und Gesichtsmasken und Ohrenschützern und die holen dann so ein Freischneidemonster mit Benzinmotor von der Ladefläche von ihrem Pritschen-Sprinter und dann geht's los. Dann sind sie 3 Tage beschäftigt, diese Brombeerhecke niederzuflexen.
Auch das hier von die meisten Arbeitsklamotten werden doch gefühlt von hier, wie heißen sie? Engelbert Strauß,
ja.
Verkauft. Und das doch auch, wenn du irgendwie Gartenklamotten, dann musst du die in grün kaufen. Und wenn du Malersachen, dann kaufst du die in weiß. Und das kauft in blau. Und
echt? So ist das? Ja. Meine Frau hat die Hose in pink.
Oh, geil.
Nee, meine Frau hat sie in schwarz. Meine Tochter hat sie in pink. Allerdings ist sie da rausgewachsen und hat jetzt eine in so einem lila. Und jetzt trägt mein Sohn die pinke, weil die passt ihm jetzt.
Und ich habe mir auch am Wochenende erklärt, dass seine Lieblingsfarbe pink ist, weswegen er unsere Mützen so grandios findet.
Ja. Mein Sohn mag pink sehr. Das schockt immer seinen Opa, aber da muss der Opa mit klarkommen. Ja. Mein Kommentar, als ich den da hatte, war: behalte deine CDU-Meinung für dich. Der Junge mag pink.
Ja. Der hätte halt mal in die pinke Bar kommen sollen. Dann würde ihm pink auch gefallen.
Ja, nee, das ist schon okay. Ich glaube, er denkt immer, dass er mich damit aufziehen und ärgern kann, wenn er dagegen angeht, aber das perlt dann doch ab.
Locker.
Ja, und vor allen Dingen an meinem Sohn perlt es auch ab, weil der steht zu seinem Pink.
Geil.
Der hat diese Kämpfe schon im Kindergarten, dass irgendwelche anderen Jungs gesagt haben, nee, tatsächlich ein anderes Mädel hat im Kindergarten zu ihm gesagt, Pink sei eine Mädchenfarbe und er könnte das nicht haben. Und das haben wir ihm dann so lange wieder verstärkt, dass er sich dagegen hält, dass er mittlerweile da ziemlich energisch, seine Konfliktstrategie ist dann eher, das andere Kind niederzuschreien. Das ist auch nicht so gut, da müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Aber immerhin lässt er sich nicht mehr verunsichern, was sein Pink angeht. Das ist ja schon mal
Schritt ein. Das ist super. Oh Mann, für Männer gibt es keine pinken Hosen? Das ist ja auch wirklich traurig.
Aber hier so. Engelbert Strauß, was ist da los?
In Rot?
Warst du schon mal in diesem Outlet, was hier die A66 runter ist?
Ey, wo ist das?
War hier auf meiner Seite der Stadt. Musst du rüberkommen auf die wahre Seite der 66.
Jetzt machen wir einen Punkt.
Bei uns ist sie länger. So, Punkt. Genau, nee, irgendwo so Richtung Gelnhausen, Wächtersbach, ich weiß nicht genau, das sieht man von der Autobahn aus auf der rechten Seite dann. Ist so ein Engelbert Strauß Outlet. Das ist ganz gefährlich. Fahr da nicht hin, wenn du Geld knapp Sorgen hast. kommst du mit einem großen Einkauf zurück. Okay. Mit Arbeitshosen und Shirts und Handschuhen und Zeug und Totenteufel.
Nee, es gibt tatsächlich echt für. Das ist ja wirklich
schlimm. Ja, siehst du, da muss ja jetzt mein Sohn sein, der einfach seiner Schwester dann die pinke Hose wegnimmt. Die hat die ausgesucht und gekauft und dann ist sie da rausgewachsen und jetzt hat er die und feiert das sehr ab. Weil die haben ja auch immer im Kindergarten so einen Wandtag, wo sie dann irgendwie, weil es gibt eine Waldgruppe bei uns im Kindergarten und dann haben die anderen, die nicht in der Waldgruppe sind, die haben dann einen Waldtag, alle paar Wochen mal. Oder mindestens einmal im Monat ungefähr. Und das ist dann auf jeden Fall immer seine Waldhose, weil.
Ja, klar.
Die robbt nicht einfach so auf, wenn man da mal irgendwo am Ast hängen bleibt. Die ist zäh.
Ja. Nee, gibt keine gescheiten. Warnschutz gibt's in Knallorange. Das ist natürlich auch geil.
Tja. Ich brauche jetzt so eine Gesichtsmaske für den Freischneider, dass die umherfliegenden Steine nicht
mein
Gesicht verunstalten.
Oh nee, immer so ein Satz Stein in die Fresse ist schon eher scheiße.
So eine Schutzbrille habe ich. Aber wenn man die Profis anguckt, was die da noch benutzen, die haben dann immer noch Gehörschutz auf. Gut, da stecke ich mir die AirPods in die Ohren, das passt schon. AirPod Pro in Ears, man dämpft schon und so.
Ja.
Also damit habe ich auch den Häcksler bedient. Da klingeln mir danach nicht die Ohren. Das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber ich mache das ja auch nicht jeden Tag 8 Stunden, von daher.
Na gut.
Nicht zur Nachahmung empfohlen, jeder seine eigenen Ohren und so, ne? Aber für mich taugt es so, glaube ich. Werde ich ausprobieren.
Vielleicht ist das Gerät. Frankfurt Engelbert Strauß Sachen? Da punkte ich aber meinen Mädels. Geil. Eintrachtzeichen, Papa, guck da, Eintrachtzeichen.
Ja. Tja, haben ihren Firmensitz da in Hessen, also von daher.
Ja.
Passt ja. Ja. Ja, aber die tragen dann immer Gehörschutz und dann tragen sie noch meistens noch einen Helm und eine Gesichtsmaske. So eine Face Mask, die dann aber meistens aus so einem Gittermesh ist irgendwie. So, das ist so ein ganz feines Plastikmesh irgendwie, das da Luft durchzieht. So sind die immer ausgerüstet bei uns hier, die Profis, die hier die Brombeerhecken wegfräsen
auf der Baustelle. Die Klamotten sind geil. Also ich habe jetzt mal gegoogelt, Pink gibt's nur Kindersachen. Und es gibt eine violette OP-Hose.
OP-Hose?
Brombeer. Brombeer? Rot? Nee, Brombeer ist schon geil. Hat meine
Tochter auch ihre Arbeitshose. Das ist die E-Motion 2020 oder so heißt sie doch, ne?
Ja.
Genau. Das ist die Arbeitshose. Halt
Damen-Medical-Hosen in Brombeer. Naja.
Man könnte meinen, wir sind jetzt hier gesponsert irgendwie. Die zahlen uns nichts dafür, das müssen wir nur mal dazu sagen.
Ja. Ah, nee, ja, es gibt OP-Hosen für Herren. Sehr gut.
In der Praxis hat diese Hosen zu viele Taschen. Regelmäßig stecke ich irgendwo AirPods, Schlüssel, Gartenschlüssel, Autoschlüssel, Handy, dies, das, Ananas, alles irgendwo rein. Jedes hat sein eigenes Fach. Und dann klopfe ich so an mir rum, um zu suchen, ob ich das dabei habe. Und dann merke ich, dass es irgendwo ist. Und dann weiß ich nicht, in welchen Eingang ich jetzt fassen muss, um da ranzukommen.
Ja, also ich habe da mittlerweile, ich hatte ja durch die Baustelle letztes Jahr, da hatte ich die Hose sehr viel an. Und da habe ich mir einfach so ein Ritual zusammengebaut, wie diese Hose
bestückt wird.
Zu befüllen ist, genau.
Ja, genau.
Ich habe eine Latzhose. Also ich finde es irgendwie angenehmer, wenn die quasi auf den Schultern liegt, als wenn sie sich am Bauch festhalten muss.
Ja, ich glaube, das ist bei der Hose ist auch wirklich ein Problem. Ich muss den Gürtel da echt auf dieses letzte Loch machen, damit die nicht immer verrutscht. Die hat irgendwie eine komische Art,
Die sind halt einfach locker irgendwie. Und
ja, irgendwie ist sie seltsam. Ziemlich, ja, ja, die braucht eigentlich Hosenträger. Insofern ist Latzhose wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ja.
Ja, genau. Ich hab jetzt zum Geburtstag wieder eine neue gekriegt, weil ich die auf der Baustelle halt einfach hart zugerichtet habe, die alte.
Ja.
Ja, die ist halt, das komplette Bein ist voll mit Tapetenleim und so. Also, okay. Das ist fürchterlich. Genau, aber da kommt halt oben, kommen die Sachen immer rein und dann irgendwie Schraubendreher, Messer und Maßband, rechte Seite und linke Seite kommt irgendwie alles, was klebt hin im Zweifelsfall und so. Ja. Und
so soll es sein.
Ja, nee, funktioniert eigentlich ganz gut. Und eben auch, wenn man im Garten ist, und jetzt habe ich sogar eine kurze. Die ist braun. Ich weiß gar nicht, welches Gewerk braun trägt.
Gaswasserscheiß. Weiß ich nicht.
Nee, die tragen blau, glaube ich. Blau oder grau.
Okay. Ja, man kann die sich ja auch individualisieren lassen. Wir sollten da ein Sneakpot-Logo drauf machen.
Ja. Ja. Ach, apropos, das leitet doch über. Also nicht, dass das wilde Arbeiten im Garten nicht schon überleiten würde zur nächsten Kapitelmarke, auch individualisieren lassen. Wir waren am Wochenende auf einer Party eingeladen. Jetzt ist natürlich der Teilgastgeber, also wir waren bei Christophs Frau auf dem Geburtstag. Und
Zeckenparty.
Zeckenparty, genau.
Und da waren keine Linksautonomen, wie ich dazu sage.
Nee, sowas gar nicht gemeint. Es geht wirklich um die putzigen Tierchen, die man aus allen Ritzen rauskratzen kann. Und jetzt habe ich den Übergang red mal weiter.
Wir waren auf der Party und haben uns da getroffen und du bist über individualisierte Kleidungsstücke dahin gekommen.
Ah ja, genau. Und da haben wir endlich unsere Wettkampfmützen. Wir haben uns für den Triathlon, über den wir ja auch sicherlich gleich noch reden werden, gemeinsam Kappen bestellt in einer möglichst auffallenden Farbe. Natürlich pink, wie könnte es für den Sneakpot anders sein? Mit dem Schriftzug Sneakpot vorne drauf, sodass ja, sollten Fans kommen, also wir hoffen, dass unsere Familien vielleicht kommen und uns anfeuern.
Genau.
Dass man einen aus der Entfernung sehen kann, aber das ist ja, also das haben wir ja alle schon gemerkt, wenn man bei irgendeinem Wettkampf ist und jemanden anfeuert, es hilft halt einfach total auffällige Kleidung zu tragen, die man weit sehen kann. Der Christoph hatte letztes Jahr auch so ein T-Shirt an, was man echt gut sehen konnte, weil es halt eben ganz anders war als, weiß ich nicht, schwarz-weiße oder graue Triathlon-Oberteile. Und dieses Jahr machen wir das halt über die pinke Kappe, die wir tragen werden, genau. Dass man uns zumindest beim Laufen
in der Annahme
das gut sehen kann.
Selbst wenn man jetzt ein gelbes oder ein pinkes Oberteil trägt oder so, das machen vielleicht auch noch andere Leute, aber pinke Mützen, ich glaube, das ist hinreichend, hinreichend selten.
Genau.
Nehmen wir jetzt mal an.
Hoffen wir einfach mal.
Ja. Also ich habe heute mal so auf der Straße drauf geachtet, man sieht nicht viele Leute mit pinken Mützen.
Ja, aber im Triathlon-Wettkampf sind auch ein paar anders lustige Leute dabei.
Naja, jedenfalls hast du die bestellt und da sind sie dann geliefert worden. Da konnten wir gleich auf der Party als Dreierkonstrukt mit pinken Mützen rumlaufen. Das war irgendwie sehr lustig, weil dann immer alle Leute, die wir auch nicht kannten, weil Theresa ja auch irgendwie, weiß nicht, Arbeitskollegen oder keine Ahnung, da gab es so mehrere Gruppen, Teilgesellschaften auf dieser Party, wo ich jetzt auch nicht überall den Einblick hatte, wer das so im Einzelnen war. Theresa wird es gewusst haben, warum die da sind, dass sie da hingehören, hoffe ich zumindest. Aber es war dann irgendwie lustig, selbst wenn man die nicht kennt oder so, die wussten dann immer alle, dass wir drei irgendwie was miteinander zu tun haben. Vielleicht nicht, was wir zu tun haben, aber irgendwie so, okay, die haben dieselbe alberne Kappe, da muss irgendwas dahinter stecken.
Ja.
Ja, sehr lustig. Christoph hat die, glaube ich, gar nicht mehr abgenommen. Am nächsten Tag hat er irgendwie Fotos gepostet, wo er irgendwie Aufräumarbeiten, aber wieder die Kappe drauf. Also
wieder die Kappe, die hat irgendwie sein Abi-Shirt aus den 90ern an und alles.
Ich glaube, die Kappe ist jetzt fest mit ihm verwachsen.
Ja, nee, aber wir wollten eigentlich über die Feier reden. Das war sehr schön. Warst du eigentlich mal auf dem Waldgrundstück, bevor es so hübsch gemacht worden ist?
Ja, das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Also da war das auch noch sehr roh. Da waren die Tümpel noch nicht renaturiert, sage ich mal, und auch noch nicht umzäunt. Und da lagen überall umgefallene Bäume und so Zeug in der Gegend rum. Also es war sehr roh. Und da war das Asbestdach auch noch drauf und so.
Ach ja, okay. Da ist natürlich
und ein Haufen Müll an dem Haus und so. Also das
richtig viel passiert.
Ja, ja, nee, total.
Ich finde, das ist total schön hergerichtet. Und es war auch irgendwie eine coole Party-Location. So, man war ab von allem und hatte so Möglichkeiten, überall so auf dem Grundstück zu sitzen und mit allen möglichen Leuten zu reden, die man kannte oder kennengelernt hat. Obwohl, viele Leute kennengelernt habe ich nicht. Wir haben dann doch miteinander viel geredet. Letzte Woche erzählen wir noch so, ja, wenn wir auf so einer Party sind, dann reden wir natürlich nicht miteinander, weil wir reden ja auch mit anderen Leuten, weil die, und diese Woche ist so, nee, wir ja, haben eigentlich miteinander geredet.
War jetzt auch nicht Ziel da, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Ja, ich meine, im Zweifel siehst du die nie wieder.
Ja, und es waren halt auch keine alten Leute, die man lange nicht gesehen hat.
Ja, genau.
Ja.
Nee, das war sehr schön. Ich meine, es war auch so ein bullenheißer Tag. Von daher war so ein bisschen die Frage, oh Gott, wie wird das, wenn da gibt's kein fließend Wasser und nix. Aber Christoph hat das gut gelöst, so dieses komische Plumpsklo, dann gab's da so mehrere Wasserkanister, die in so einem Regal über so einer Schüssel installiert waren und dann waren da auch noch Ersatzkanister unten, wo es sich ein bisschen die Hände waschen konnte nach dem Toilettengang, aus, ja, einfach aus einem Vorrat von Frischwasser, der offensichtlich groß genug war, aber ich glaube, es hat gereicht über die Feier.
Ja, locker. Also
gab es auch die Ansage, irgendwie ein bisschen sparsam mit dem Wasser zu sein.
Als wir gegangen sind, waren vielleicht 10 Liter Wasser verbraucht und es waren 60 in diesen Kanistern und in dieser großen Wanne waren auch nochmal 60. Also da war 120 Liter Wasser da und es waren vielleicht 10 oder vielleicht 15 verbraucht und wir sind um 8:30 gegangen, glaube ich. Also.
Ja, die Leute haben sich da, glaube ich, ganz gut dran gehalten, weil ja auch alle wussten, dass es kein fließend Wasser gibt.
Ja.
Und dann lässt du dir halt da so ein bisschen Wasser auf die Hand laufen, machst ein bisschen Seife, drehst es derweil aus und spülst es dann wieder ab mit Wasser und dann, das geht ja, wenn man.
Wir wissen ja theoretisch, wie man Wasser spart.
Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen als Camper, weil ist
ja,
das
gut,
ja auch
da nicht fremd,
dann kennt man das ja eh. Und dann aber auch diese ganzen Sitzgelegenheiten und die verschiedenen Arten für Schatten zu sorgen. Ich meine, zum einen gab es natürlich die hohen Bäume, aber es gab ein großes Sonnensegel, es gab so Pavillons. Das war sehr urig. Hängematten gab es und auch normale Sitzgelegenheiten.
Wo alle unsere Kinder wahrscheinlich mehrfach rausgefallen sind.
Auf jeden Fall. Ich glaube, deine Tochter, die Kleine, ist mit meinem Sohn zusammen drin gewesen und die sind gemeinsam rausgefallen. Wurde mir zumindest so erzählt. Ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber das war der Bericht, den ich erhalten habe. Sie zusammen rausgefallen sind. Also nicht nur einzeln, gemeinsam zwei in auf einen Schlag.
Die haben aber auch viel Fehls miteinander gemacht, die beiden.
Ja. Yeah.
So, jetzt bin ich dran, jetzt schubst du mich wieder an. Okay, los.
Genau.
Rums.
Ja, ja.
Nee, und die Großen waren ja auch miteinander und haben dann irgendwelche Höhlen oder Tipis im Wald oder unter Bäumen gebaut und ja, am nächsten Morgen haben wir die Quittung sozusagen gehabt, haben sie abgesucht, haben 4 Zecken gefunden bei der Großen, eine im Bauchnabel, das war echt eine größere Operation, die da rauszukriegen.
Aha. Wie hat sie das mitgemacht? Hat sie das
super entspannt. Echt? So, okay. Ja. Ach, pff. Mach halt.
Hatte sie schon mal Zecken vorher?
Ja, 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 ja.
Okay.
Ja, wir waren auch schon einmal, da hatte sie eine direkt am Auge, da waren wir beim ärztlichen Notdienst. Ah. Weil so am Auge da rumoperieren, wir haben halt so eine Zeckenkarte zu Hause. Also jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche magischen. Und ja, dann kam irgendeiner, der, glaube ich, sonst als Chirurg arbeitet und hat halt mit so einer ganz ruhigen Hand da hingelangt und mit der Pinzette so blub, okay, sie ist raus.
Okay. Wir haben so ein komisches Teil, wo man so hinten drauf drückt und dann kommt vorne so ein Lasso raus.
Mhm.
Also so ein dünner Nylonfaden, der so in so einer Schlaufe liegt. Und dann lässt du es wieder los und die Feder, die da drin ist, zieht den quasi zu und dann versuchst du quasi diesen Faden
um das Vieh rum.
Um die Zecke rum, aber dann halt so quasi in den Zwischenraum zwischen Zecke und dem Körper so reinzuhaken und dann zuzuziehen und dann da vorsichtig dran zu ziehen und dadurch quasi so ein, statt Pinzette halt. Ja, wir haben auch Zecken gefunden an der Großen vor allem, weil, wie du gesagt hast, die haben zusammen diese Tippis gebaut und haben
ja, die waren halt im Busch die ganze Zeit unterwegs.
Ja,
also
genau,
die haben sich da richtig gegeben.
Ja, klar. Bei unserer waren es 2 und wir haben die aber noch am selben Abend, also noch vorm zu Bett gehen, abgesucht.
Bei uns ist halt das ins Bett gehen auf dem Heimweg schon passiert. Die hat halt gepennt und dann.
Ja, bei der Kleine hat bei uns auch gepennt, aber den habe ich, da habe ich gedacht, ich muss den nach Zecken absuchen. Ich kann das nicht, kann die nicht so ins Bett geben. Also zumindest war mir nicht wohl dabei. Kann ja jeder entscheiden, wie er will. Aber mir war das so, meine Frau hat auch gesagt, legst du den jetzt ins Bett? Was machen wir und so? Dann habe ich gesagt, nee, ich leg den jetzt im Bad auf so einen Vorleger auf dem Boden. Habe hier noch ein Kissen hingetan. Bin auf den Boden gelegt und weil da ist ein Head, das Badlicht ist recht hell, da sehe ich was. Und dann ziehe ich ihn dort auf Schlafanzug um. Da, bei der Gelegenheit ist er ja zwischendurch eh nackt und da suche ich ihn dann ab. Und wenn ich was finde, dann mache ich es raus. Und wenn er dabei aufwacht, okay, dann wacht er auf. Und wenn er nicht aufwacht, dann nicht. Bei meinem Sohn weiß ich, der pennt wieder ein, das ist kein Thema. Den legst du danach wieder hin und sagst, so kannst weiter schlafen, schläft er weiter.
Ja, das ist cool, ja.
Bei der Großen ist das nicht so, aber die ist zum Glück wach geblieben auf der Heimfahrt.
Ah, okay.
Wir haben ja auch noch eine Bekannte von der Theresa mitgenommen hier zum, dass sie hier mit der U-Bahn dann weiterfahren konnte, weil die noch weiter musste und dann wenigstens wieder hier in vernünftig angebundener Zivilisation war.
Das ist auch ein bisschen gemein.
War ja schon. Das, ich meine, da hinten im Wald willst du nicht starten, wenn du
noch irgendwo, schon weit.
Weiter weg musst.
Ja.
Genau, und dann, ja, genau, mit ihr bei der, insofern, da war quasi fremde Menschen mit dem Auto und das war dann offensichtlich aufregend genug für meine Tochter, dass sie wach geblieben ist. Von daher, da war es kein Problem, da konnte man einfach sagen, hier, stell ich mal auf diesen Hocker, damit ich mich in die Brücken muss und dreh dich mal und ich gucke und dann, ich mach's aber mit der Taschenlampe, wie suchst du die Dinger? Also so einfach so mit den Augen oder?
Ja, einfach so mit den Augen. Da muss ich aber meistens die Lupe vom Handy bemühen, weil leider die eigene Sicht nicht mehr so ausreichend ist, dass ich wirklich erkenne, dass es die ist. Ja, und vor allen Dingen, wir haben die abgesucht morgens, echt intensiv. Und dann hat die an dem Sonntag einen Schwimmwettkampf gehabt und eine von ihren Schwimmfreundinnen meint so, was hast du da oben an der Schulter? Und an der Schulter, also am Rücken wirklich deutlich sichtbar, große Fläche, saß noch eine.
So, ja, aber vielleicht saß die auch woanders und hat sich erst später dahin begeben. Ne? Die kann ja auch in den Haaren gesessen haben oder so. Oder
ja, zum Glück ist sie dann runtergewandert, muss ich ja dann sagen. Ja. Aber also die hat dann, weiß ich nicht, eine Stunde lang ihre Badekappe auf, da hätte sie sich da schön einen abchillen können und dann läuft die runter zum, naja, gut.
Sich erwischen lassen, sind doch nicht so hell, die Viecher.
Ja.
Nee, weil ich habe jetzt auf Insta geht so ein Video gerade rum, das erst hat meine Frau mir das geschickt und dann ist es mir später auch nochmal selber so reingespült worden in den Dings, dass man diese Lupenfunktion vom iPhone, die man so übers Control Center erreicht, die du da ja auch gesagt hast, dass du sie benutzt, die kannst du, da kannst du auf Einstellungen klicken und dann kannst du noch so verschiedene Effekte einstellen. Und einer der Effekte ist Farben invertieren und dann wird es so bunt. Du kannst, glaube ich, auch auf so einen Schwarz-Weiß-Modus schalten. Und ich weiß nicht mehr, ob man den Invertieren-Modus oder den Schwarz-Weiß-Modus nehmen sollte, aber irgendwie der Tipp sozusagen von diesem Video war, dass man einen dieser Modi benutzt, um, wenn man dann in die Haare guckt, dann sehen halt dunkle Haare weiß aus. Das ist wahrscheinlich der Invertieren-Modus dann. Und die Zecke, die müsste ja dann auch weiß werden. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es doch dieser Farbinvertiermodus, wo es dann bunt wird. Ah, ich müsste das Video nochmal gucken. Jedenfalls, um quasi die Kontrast irgendwie zu erhöhen und es irgendwie einfacher zu machen, die Zecke zum Beispiel in den Haaren deutlicher zu sehen und zu finden. Dadurch, dass es dann irgendwie rausstecht, besser. Da wir keine Zecke in den Haaren gefunden haben, haben wir das nicht selbst testen können. Ich suche immer mit einer Taschenlampe. Ich habe meine lustige chinesische Taschenlampe, mit der man hier die Vögel zum Brüten bringen kann. Die stelle ich auf so eine mittlere Helligkeit und dann leuchte ich die Kinder an. Und dadurch, dass du das dann so ein bisschen wie so ein Konturlicht, so von der Seite, wirft eine Erhöhung auf der Haut ja dann auch einen Schatten, den den Leberfleck nicht machen würde, zumindest so ein flacher nicht. Und Kinder haben ja in dem Alter auch noch nicht so wirklich viel Leberflecken.
Naja.
Und damit bin ich sehr erfolgreich, so Empfinden von Zecken, weil das dann auch durch das helle Licht tun sich meine alten Augen leichter.
Licht muss ich auch immer. Ja. Viel Licht dazu und dann geht es schon.
Genau, aber ich hasse diese Biester, das ist so nervig. Ich habe dann ja in der Nacht noch irgendwie geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe, wie viel habt ihr denn gefunden, weil ich habe zwei bei der Tochter, null beim Sohn Und bei uns Erwachsenen haben wir auch nichts gefunden gegenseitig. Insofern, wir sind ganz gut davon gekommen. Und dann hat noch in der Nacht Christoph geantwortet, dass er irgendwie 2 am Vormittag beim Aufbauen schon hatte. Und dann nochmal 2 am Abend. Und das hat er dann irgendwann später nochmal auf 3 korrigiert. Ja. Und Theresa hatte nichts. Die Kinder hatten bei ihm auch jeder eine, glaube ich.
Ja.
Ja, und dann kam es am nächsten Tag du mit 4 bei der Großen, was du dann später auf 5 korrigiert hast, war dann so alles vorbei. Also, wenn das eine Challenge gewesen sein sollte, was irgendwie weird wäre, aber du oder deine Tochter hat sie auf jeden Fall gewonnen.
Ja, ich hatte dann noch eine irgendwie an der Brust.
Und, ja.
Ja, gut.
Ja, es ist halt irgendwie, also ich meine, FSME geimpft sind wir vermutlich alle.
Mhm.
Aber Borreliose ist halt auch nicht zum Spaßen. Das ist irgendwie, sind das doch scheiß Viecher, das ist doch kacke.
Ja.
Ja, also dieses Waldgrundstück.
Schon sehr gemütlich.
Voll toll, wenn diese Biester nicht wären.
Ja, das ist halt ein bisschen unpraktisch.
Ja. Muss man vielleicht mal eine Brandrodung vornehmen. Und danach ist es sicher noch genauso schön wie vorher.
Ja, und sie werden auch garantiert direkt wieder zurückkommen.
Ja, und bevor jetzt jemand sagt, hättet ihr euch doch alle mit Autan eingesprüht, waren wir alle. Also, ja.
Das erste Mal ist angekommen. Hallo, erst einsprühen. Okay.
Genau, und er hat offensichtlich nichts genützt, ne? Also ich meine, meine Kinder waren mit Autan Kids eingesprüht, meine Frau auch und ich habe mich mit Marke weiß ich jetzt nicht mehr, aber das hieß irgendwie Tropic, sowieso Tropic.
Zeckenfrei, also irgendwas, genau.
Kann auch irgendwie tropische Moskitos und Zeug und toten Teufel abhalten und ist nicht für Kinder empfohlen. Deshalb ich mir drauf gejaucht und ja, okay, ich hatte keine Zecke, aber ich bin ja nur auch nicht so durchs Unterholz wie die Kinder. Also, dass der Sohnemann, der ja auch, wie gesagt, mehrfach aus der Hängematte in die Wiese gefallen ist oder in dieses stoppelige, abgemähte Gras, bei ihm hat es funktioniert oder Glück gehabt oder keine Ahnung. Und bei der Großen halt nicht, aber die hat auch wirklich extremer gewütet.
Hm.
Und deine mit 5, also das ist ja das ist heftig.
Ja. Ja, ich bin ja froh, dass ihr da einfach so entspannt ist. So, ja, ich mach die jetzt raus. Okay.
Meine jammern da sehr rum. Also, er hat es dann über sich ergehen lassen, aber die 2 waren schon ein Kampf.
Echt? Nee, ja. Gar nicht. Also, als ich dann die Nagelschere geholt habe, um das Bein, das ist, glaube ich, so ein kleines Stückchen noch drin geblieben, da habe ich dann mit der Nagelschere da an der Haut ein bisschen rumgekratzt. Das fand ich auch ein bisschen doof, aber
ging ja auch. Also. Ja, das mussten wir bei einem auch machen, aber da haben wir Pinzette genommen, das ging dann.
Ja. Ja. Okay, genug von kleinen Tieren. Wie war denn jetzt deine letzte Trainingswoche? Also, ja. Wir gehen auch nicht ins Tapering über, oder?
Nee, ich bin schon noch am Trainieren. Nee, war ganz gut. Ich bin zwar nicht joggen gewesen, aber ich war Radfahren und Schwimmen. Beides am selben Tag sogar. Wow. Also heute bin ich bei 38 Grad oder sowas oder 37 Grad bin ich heute 15 Kilometer Lastenrad gefahren mit Motor. Das zugegebenermaßen sehr auf Sparflamme, weil die Hitze einfach wirklich, es war.
Ja gut, heute waren es irgendwie 34 Grad, das ist doch Quatsch. Also.
Ja und halt auch, zwar am Abend, dann sind ja auch noch, hast ja noch Ozonwerte und so, das ist alles unschön, dass du möchtest nicht unbedingt Sport machen bei der Hitze. Musste ich aber, weil das Ding in die Werkstatt musste. Aber am Wochenende, da war ja auch brütend heiß, da waren es glaube ich 33 oder 34 oder so. Da bin ich zu meinem Vater, habe ich die Kinder zu meinem Vater gebracht und wieder zurück. Das waren insgesamt so 33, 35, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Kilometer. Auch mit dem Lastenrad und da habe ich mich nicht geschont. Da bin ich richtig gefahren, alles was drin war. Habe auch nicht auf die höchste Unterstützungsstufe geschaltet und bin auch ordentlich ins Schwitzen gekommen.
Okay, cool.
Und ja, das war der Tag, wo hier der Ironman war. Das heißt, ich hatte auch gar keine andere Wahl. Wenn ich die Kinder da hinschaffen will, mit dem Auto wäre ich hier nicht rausgekommen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich so mit dem Lastenrad da runter, ist dann halt ein Stück zu fahren. Aber dann ist das halt das Training in dem Augenblick.
Ja, ist doch super.
Und genau, das war lustig. Die Kinder fanden es witzig, weil wir da durch den Wald geknallt sind. Und ist ganz lustig, dann ist da im Frankfurter Stadtwald irgendwie so eine Brücke über irgendeine Schnellstraße drüber von einem so einem Wald Teil in den nächsten und ich bretter über die Brücke drüber, auf der anderen Seite mit 40 Sachen, 42, 44, irgendwas Sachen, den Berg runter und dann sagt das Navi, also Komoot irgendwie auf dem Handy, ja, jetzt hier links und fährt mich in so einen Weg rein, der nicht mal mehr Schotter, es war einfach nur so Waldboden, festgetrampelter Waldboden. So, dann bin ich da durchgesägt, natürlich nicht mehr annähernd so schnell und dann völliger Stillstand, weil zwei Bäume über den Weg liegen. So, und ich bin so eben noch ganz, ganz schnell gefahren und auch richtig Power gegeben, damit es noch schneller wird. Die Kinder am Jauchzen. 30 Sekunden später, völliger Stillstand, Kinder müssen aussteigen, ich versuche ein Lastenrad über einen umgestürzten Baum zu heben.
Schattenleiste.
Das war, also ich bin dann so neben dem Weg ins Laub reingefahren, also einfach in den Wald, das ist so ein Laubwald, relativ dünn von der wie die Bäume auseinanderstehen, weil es alles große alte Bäume mit großen Baumkronen sind, die stehen relativ weit auseinander und dazwischen wachsen halt immer mal wieder so neue, jüngere Bäume und zwei von den Jungen hat es halt umgenietet bei irgendeinem Sturm vermutlich und die lagen halt so quer über den Weg rüber und ich habe mich halt irgendwie entschieden, da kommst du links, wenn du so ein Stück reinfährst, wirst du da irgendwie dran vorbeikommen und als ich dann an dem einen Baum vorbei war, habe ich gesehen, dahinter liegt noch einer und der geht noch weiter nach links und ich so, nee, scheiße, und dann habe ich auch eine flache Stelle gesehen, wo er so halb in den Boden versunken war, habe ich gedacht, so, okay, wenn ich die Kinder jetzt rausscheuche, dann kann ich es darüber heben, das müsste gehen, aber mit Kindern drin kriege ich das nicht darüber gewuchtet, weil dieses Fahrrad wiegt ja auch 50 Kilo.
Boah, das ist schon garstig.
Dann so war ich doch, weil dann auch der Fahrtwind weg ist, und es war ja immer noch 34 Grad, auch im Wald, waren es vielleicht nur 32, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber plötzlich schoss es mir aus allen Poren, also ich so geschwitzt an dem Augenblick. Ja, so froh, als ich auf der anderen Seite die Kinder wieder eingestiegen und ich, Papa, ich will noch was trinken und kannst du mir beim Anschnallen helfen und so weiter und als es dann endlich wieder in Fahrt war und wieder Wind in mein Gesicht war, so, okay, das war's, was ich vermisst habe.
Ja, das ist garstig.
Auf dem Rückweg habe ich einfach die Navigationsansage ignoriert und bin einfach geradeaus weitergefahren, statt abzubiegen. Und dann hat es mich fünfmal, die Route wird angepasst. Und es ist ja so ein Stadtwald, der einfach von wahllosen Wegen, die in irgendwelchen komischen, arbiträren Winkeln zueinander stehen und mal gibt's den nächsten rechts, dann gibt's den mal wieder nicht. Dann ist da leider irgendwie so ein Bach, aber keine Brücke und das alles sieht gleich aus. Also wenn du da nicht jede Woche joggen gehst, in diesem Stadtwald würde ich mich jedes Mal verirren. Insofern, da bin ich wirklich darauf angewiesen, dass mir mein Komoot sagt, welchen verdammten Waldweg ich wohin abbiegen soll, damit ich am Schluss in Oberrad an der richtigen Stelle aus dem Wald wieder rauskomme.
Ja,
der ist wahrscheinlich gar nicht so groß, aber für meine Augen sieht da drin immer alles gleich aus. Und man muss einmal zwischendrin muss man diese Brücke über die Schnellstraße finden und dann muss man auf der anderen Seite noch den richtigen Ausgang, wo man dann hin will, wo der Rest vom Weg einigermaßen fahrradfreundlich ist, auch wieder andocken.
Ja.
Ja. Nee, von daher, dann war ich am selben Tag von dem Marathon. Also von wo der hier der Triathlon war, also Ironman, und ich dann von dort zurück war, hatte meine Frau die brillante Idee, lass uns ins Freibad gehen, weil wir sind ja hier in dem Stadtteil eingesperrt und niemand kann rein und niemand kann raus, der nicht zu Fuß kommt oder mit dem Fahrrad, aber mit dem Auto jedenfalls nicht. Das heißt aber auch, dass das Freibad, mit dem wir zusammen eingesperrt sind, ja quasi nur den Leuten gehört, die in diesem Stadtteil wohnen.
Und von denen wird sicherlich keiner auf die Idee gekommen sein, ins Freibad zu gehen, oder?
Ja, wir haben dann, ich war halt völlig durch, ja, mit danach erstmal, also so geschwitzt und eklig und klebrig und so und hab gesagt, okay, erstens muss ich was essen kurz, ich muss abkühlen und ich muss mal duschen und dann können wir ins Freibad. Und dann hat meine Frau irgendwie noch Mittagessen gemacht und weil ich halt Hunger hatte und sie aber auch dann irgendwie. Und dann, wir haben halt gedacht, diese Radstreckensperrung geht noch was länger. Wir dachten irgendwie, die fahren ja da noch ein paar Stunden. Aber
ihr seid am Anfang von der Strecke, gell? Das ist dann nur bis mittags um eins oder so.
Ja, aber die kommen ja zwei Runden rum.
Ja, aber das sind halt.
Ja.
Das ist nicht so lang.
Nee, aber die kommen zweimal bei uns vorbei.
Ja natürlich, aber.
Ja.
Weiß nicht, die kommen dann nach 90 Kilometern oder nach 100 Kilometern kommen die das zweite Mal bei euch vorbei.
Ja, so ungefähr wahrscheinlich.
Und, naja, 4 Stunden plus 2 Stunden Schwimmen, 6 Stunden. 7 Uhr Start, 1 Uhr ist Schluss.
Ja, vielleicht so 1 Uhr, 2 Uhr, irgendwas so Größenordnung war das wahrscheinlich auch. Long story short, wir sind am Freibad angekommen und haben keinen Parkplatz gekriegt, weil wir natürlich die wilde Idee hatten, wir fahren da mit dem Auto hin, kein Thema, ist zwar nicht weit, aber dann müssen wir nicht durch die Hitze laufen. Da wird ja frei sein. Das war schon mal Punkt 1, da war nicht frei. Dann haben wir das Auto weiter entfernt hingestellt, sind den Rest hingelaufen und dann war das da drin halt auch bumsvoll. Und ich bin da noch 250 Meter geschwommen und ich hätte vielleicht auch die 500 voll gemacht, aber es war einfach so ein Geschiebe und Getrete in diesem Schwimmerbecken. Da hatte ich auch keinen Bock mehr. Und hab dann aufgehört. Außerdem hat es 28 Grad das Becken. Ist auch warm. So für Sport. Was hast du gemacht?
Ich habe auch nur einen Trainingstag sozusagen untergebracht. Ich war 10 Kilometer Radfahren hier bei uns. Also von unserem Dorf ins Nachbardorf und zurück. Das heißt Hinweg bergauf, Rückweg einfach, weiß ich nicht, 40, 50 Sachen runterballern und cool. Versuchen Aeroposition zu halten. Und bei uns hier oben war so ein Rockfest und da waren irgendwie ganz viele mit so Motorradclub Kutten, keine Ahnung, was das für ein Motorradclub war. Sie sahen jedenfalls alle sehr wild aus. Und ein Typ freut mich erst so halb ironisch an, meint dann so, wenn du kaltes Bier brauchst, gell, wir haben hier kalte Getränke. So, oh ja, vielleicht auf dem Rückweg. Ich war gerade losgefahren, so 100 Meter Berg hoch und sah da schon so erschöpft aus, dass ich ein Bier bräuchte. Und dann habe ich das Fahrrad direkt reingestellt und habe meinen Laufschuh angezogen und bin losgerannt und dachte mir nach... Weiß nicht.
Auch noch Koppeltraining
gemacht. Ja.
Geil.
Nach der Straßenüberquerung und nach, weiß nicht, 50, 80, 200 Metern. So, oh Gott, das wird ganz schlimm beim Triathlon. Aber, wie das ja so oft ist, wenn man diesen Wechsel macht, so die ersten paar Meter sind eine Qual. Und dann wurde es halt immer besser. Also, ich bin dann, weiß nicht, 4 Kilometer, 10 Kilometer Rad, 4 Kilometer gelaufen. Und es ging dann. Also, war natürlich jetzt nicht lockeres Joggen, wie das vielleicht früher mal war, aber ich bin auch nicht gegangen.
Und, ja, das ist doch cool.
Ja. Immer noch mit einem 7 irgendwas Schnitt. Also das mit schnell, das wird nichts. Das heißt, gut, ist halt so. Ja.
Ja. Ja, machst du das dann beim Triathlon auch so, dass du sagst, ich gucke auf die Pulsuhr und ich bleibe irgendwie bei 150 oder so, oder?
Nee, also ja, ich werd nicht all out gehen, das
ja.
Mach ich schon, weil es bringt halt nichts, wenn ich mich im Schwimmen verausgabe und dann
Nee, ich meinte jetzt eher so dann am Ende auf der Laufstrecke, also
ja, also weiß ich nicht, bis Kilometer vor Schluss vernünftig und danach ist halt auch egal.
Ja, ja.
Okay. Oder vielleicht 2 Kilometer vor Schluss, irgendwie sowas. Hast du die Funktion in der Apple Watch mit Triathlon mal probiert?
Mit dem Wechseln?
Ja.
Nee, ja, irgendwann, aber das ist schon Jahre her, da habe ich das mal irgendwie durch Zufall ausgelöst und habe gedacht, ah ja, so geht das, aber seitdem habe ich das nie wieder benutzt. Das müssen wir sich nochmal angucken, gell?
Ja, macht ihr das automatisch oder?
Keine Ahnung.
Erkennt er das so? Okay, der ist jetzt aus dem Schwimmbad raus. Ich vermute, er wird gerade in der Wechselzone sein und jetzt, das fühlt sich ja an wie Fahrrad. Okay, dann sagen wir mal, das ist Fahrradfahren. Und ich hoffe auch, dass er da nicht Pause macht, so, oh ja, er sitzt in der Wechselzone rum und chillt. Alles klar, ich halte mal den Wettkampf oder das Training an. Das wäre
ja
auch irgendwie ein bisschen.
Ja, stimmt, man muss diese Autopause rausmachen, ne?
Ich hoffe ja, dass das bei Triathlon dann nicht der Fall ist, weil wer trainiert denn Triathlon?
Das ist ja
Käse.
Ja, da hast du recht. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Das sollte man vielleicht noch mal rausfinden vorher.
Müssen wir noch mal gucken, gell? Ja.
Ja. Aber hast schon recht, diese Autopause-Funktion sollte man vielleicht ausschalten, weil sonst, wenn du irgendwie in der Wechselzone deine Schuhe umziehst, dann sagt der
Workout okay, der Pause. Steht, Ampel, ja, okay, genau. Machen wir Pause. Ja.
Genau.
Also ist ja oft richtig, oder?
Ja, er sagt das Ding jeden Morgen im Kindergarten zu mir. Workout, Pause. Und dann ja. Gucken mich immer Leute an, weil meine Uhr redet, während ich mein Fahrrad anschnalle oder vor dem Kindergarten.
Mhm.
Aber ich fahre dann auch noch weiter.
Na, dann geht's wieder.
Ja.
Ja.
Ja, nee, also von daher Koppeltraining, ja, das ist ja, was du hier alles machst, ist ja gemein.
Ja, aber dafür halt auch nur einen, also, weißt du, wir 7 Tage seit der letzten Aufnahme, ich war einmal Sport machen. Gut, jetzt heute Morgen, gestern, vorgestern vielleicht nicht so sinnvoll, was machen bei großer Hitze. Aber ja, ich hätte mich auch mal im Pool bei uns angurten können und irgendwie 10 Minuten zumindest mal Wasser nach hinten schieben oder so.
Der Mechanikermensch, als ich den heute gefragt habe, wann das Lastenrad fertig wird, hat er gemeint, oh, vielleicht morgen. Und
aus der Not kriegen sie ja heute Morgen wieder.
Ich auch so gedacht, so, ja, okay, aber morgen hat es halt 38 Grad oder so.
Ich komme übermorgens holen.
Genau, ich komme übermorgen mal. Lass dir Zeit. Nee, von daher, vielleicht, also die Rückfahrt wird sicherlich noch jetzt irgendwann die Woche passieren. Klar, wenn er jetzt dann, ob er jetzt morgen oder übermorgen fertig wird, muss ein neues Lenkkopflager rein. Das kann so lange nicht dauern. Ja.
Ihr habt das Rad da gekauft, oder?
Nee, das ist ja ein Abo-Fahrrad. Ach, stimmt. Ich habe das ja abonniert. Und da ist Wartung inklusive.
Ja.
Und demzufolge, wenn dieses Rad irgendwas hat, dann fahre ich es dahin. Und also mache ich vorher einen Termin auf der Homepage. Und deshalb muss ich auch immer zu diesem Händler. Das, okay. Ich habe mein anderes Fahrrad, das unelektrische, was ich zum Triathlon zum Einsatz bringen werde, mein Citybike, das habe ich da gekauft. Und deshalb wusste ich, dass das ein Händler ist, der mir sympathisch ist, weil ich damals mehrere durchgeprüft hatte sozusagen. Und ich wurde da super beraten damals, als ich dieses andere Fahrrad gekauft habe. Und ich wusste, die Werkstatt taugt was. Und dann, als es darum ging, einen Händler zu finden, der dieses Abo quasi ausführt, habe ich halt gedacht, dann nehme ich wieder die.
Ja, mal gucken, wie das, sollte ich dann doch irgendwann nochmal ein neues Triathlon-Fahrrad leasen über Jobrad, wie das dann aussieht.
Ja, da weiß ich nicht, wie das da funktioniert, aber ich habe da heute zumindest mal so ein Geschoss stehen sehen. Das war runtergesetzt von 6.000 € auf 3.900. Und es sah sehr fancy aus, aber
Von welcher Hersteller?
Wie heißen die mit W? Sowas wie Willit? Will?
Okay.
Irgendwas mit, ich habe das schon öfter mal gelesen.
Wheeler? Nee.
Willier, Willit, Willier, Willier, wie auch immer man das ausspricht.
Mhm.
Ja, W-I-L-I-E-R, Willier, Willier, wie auch immer, keine Ahnung.
Mhm.
Ja, das sah fancy aus.
Essence of Cycling.
Ja.
Oh, cool.
Ja, auch so Time-Trail-Räder, das ist schon. Das Supersonica SLR für 20.000 € sehe ich hier gerade. Das war's nicht. Nee, es war so ein Rennrad. In Rot-Weiß sah sehr schick aus.
Okay. Ja, viele, einfach diese Time-Trial-Bikes, die sind halt immer absurd teuer. Ja, hier, 20.000 oder 9.900. Ja, olé, Leute. Also bitte.
Ja, und da hätte ich halt Angst. Ich meine, es kostet ja nicht 20.000 €, weil es so schick angemalt ist, sondern es kostet halt 20.000 €, weil da wahrscheinlich ein Haufen Komponenten verbaut sind, die entweder nur in Kleinserie gefertigt werden oder halt irgendwie aus Carbon sind oder aus, keine Ahnung, die es nur für dieses Fahrrad einmal gibt und oder halt für diese Kleinserie. Das heißt, wenn du jetzt dieses 20.000 €, ist jetzt ein bisschen sehr absurd, aber mal angenommen, du holst dir dafür für 10.000 oder 12.000 oder so, liest du dir so ein Fahrrad und dann bretterst du damit durch ein Schlagloch durch und machst dir irgendwie so eine Felge kaputt und dann sind halt gleich 2.000 € am Arsch oder so, ja. Und das ist dann vielleicht nicht abgedeckt als ist ein Wartungsvorgang, sondern du hast es zerstört, dein Problem.
Ja, genau. Pech hat.
Genau. Und die sind ja auch empfindlich. Also ich meine, mit diesen wahnsinnig dünnen Rädern,
ja,
hast du nicht mal selber gesagt, du hast auch mal irgendwie so ein Laufrad kaputt gemacht? Was warst du da?
Ja,
da
war ich in so einem, ja, nicht Rad, ja doch, glaube ich, war ein Radrennen, aber ich war halt in dieser Unterferner liefen vorletzte Gruppe unterwegs und da ist halt vorne einen gelegt und da ist mir dann einer hinten drauf gefahren, während ich vorne über einen drüber gefahren bin, so.
Mhm.
Und da hatte ich halt hinten 8 drin. So, ja, gut. Hat sich auch erledigt.
Das kann man da auch nicht fixen bei diesen Rädern? Also kann man nicht irgendwie rauszentrieren?
Das jedenfalls nicht mehr, nein.
Okay. Das war so achtig, dass es nicht mehr ging. Okay.
Ja, also, es war nicht so eine leichte Acht, die man gerade zieht, sondern es war halt ein Knick und so.
Okay, alles klar. Aber das ist dann auch richtig Schaden mit Geld, oder? Also da wie viel Euro, weißt du das noch, was da dann?
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, die Aero-Räder habe ich mir erst später gekauft, also mit den Messerspeichen.
Ja.
Es war halt einen von den hohen Felgen. Ja, das hat dann, weiß ich nicht, 400, 500, 600 € vielleicht gekostet oder so.
Ja, das ist eben das, was ich meine. Also das ist jetzt vielleicht dann noch im Vergleich zu den 10.000 noch
gut, aber noch mein Fahrrad, das habe ich 2004 oder 2003 gekauft. Das hat 1.500 € gekostet.
Ja.
Und dann weiß ich
ja, genau. Noch, wenn du dann 400 € Schaden machst, ist ein Drittel vom Fahrrad.
Ja, genau.
Ja, das ist... Jetzt stell dir dieses Verhältnis bei einem 10.000 € Fahrrad vor. Ja, okay. 3.000 € Schaden. So, ja, danke.
Ja, ja, und die Laufräder, die da draufhauen, das ist halt auch nicht das, ja, die günstigen Dinger, sondern das sind die geilen, mit denen du halt auch schnell wirst. Also das ist halt schon nicht umsonst.
Ja, aber das, also wenn du das jetzt dann im Training fahren würdest, ja, wenn du das jetzt sagen würdest, du würdest jetzt dieses Fahrrad irgendwie magisch erscheint das jetzt hier, warum auch immer.
Mhm.
Klar, am Wettkampftag sind die Straßen gesperrt. Und du fährst nicht am rechten Fahrbahnrand, wo die Gullideckel sind und die Abläufe und keine Ahnung was. Und
genau.
Wenn du in die Mitte fährst, dann da dürftest du zwar theoretisch laut StVO fahren, aber wenn du dich wagst, das zu machen, dann hast du ein Hubkonzert von Diesel Dieter und seinen Freunden. Und am Wettkampftag fährst du in der Mitte von der Straße. Und da ist
ja, Rechtsfahrgebot.
Ja, aber du fährst halt im Zweifel mit ein bisschen Abstand.
Ja, genau. Also musst du halt nicht pressrechter ranfahren.
Und da ist der Asphalt einigermaßen okay. Und die Straße ist gesperrt und alles ist easy und wunderbar. Genau. Klar, wenn du jetzt dann Ironman mitmachst und wirst in Maintal Hochstadt irgendwie über ein Kopfsteinpflaster geleitet.
Hast du gesehen, was da am Wochenende passiert ist? Der Johannes mit Schomburg? Dem halt in Hochstadt der komplette Lenker abbricht vor oben, dieser Aufsatz.
Ja.
Und dann schrauben sie es ihm wieder drauf und keine Ahnung, 20 Kilometer weiter hinten ist das Ding halt weg einfach.
Ja.
Und so, du darfst jetzt nicht mehr weiterfahren. Aber
kommt der Kampfrichter und sagt, das ist also mit diesem Stumpf da oben direkt unter deinem Brustbein, ist jetzt vielleicht auch nicht so geil.
Ja. Ja, vor allem, da ist auch die Schaltung weg, gell? Die elektrische Schaltung ist ja dann. Da hat er halt einen Gang.
Wie das da alles verteilt ist, ja.
Ja, die sitzt vorne in den Hörnchen.
Ja, dann war die weg.
Ja.
Ja. Ist wahrscheinlich, sind da irgendwo noch so Kontakte und die kann er dann so mit der Zunge so anlecken, so. Und dann macht's irgendwas.
Genau.
Nee, aber der Kampfrichter war da eh dagegen. Aber das viel schlimmer war doch das andere mit dem anderen Typ, die qualifiziert haben. Und der war Erster oder Zweiter zu dem Zeitpunkt. Und dann den Dänen?
Ja, genau, den haben sie disqualifiziert. Er hat aber gesagt, ja, nee, ist mir egal. Ich fahre weiter. Ich laufe weiter.
Das war beim Laufen schon, genau. Und dann haben sie festgestellt, dass er irgendwie, oder der hat sich beschwert, weil er irgendwie über die Verwarnung, die ja der Sache vorausgegangen sein hätte müssen, die gelbe Karte quasi, von der wusste er nichts. Und der Trainer auch nicht.
Ja, genau.
Die haben sie ihm irgendwie erteilt, aber irgendwie nicht so, dass er das mitbekommen hat. Und das ist natürlich dann auch keine Art, eine Verwarnung auszuteilen.
Mhm.
Und das haben sie dann auch gleich eingesehen.
Und haben war der Oberkampfrichter und so, also es war schon...
Ja, das war jetzt ein Scherz, aber also sie haben das dann zurückgenommen, aber stell dir mal vor, der wäre stehen geblieben.
Mhm.
Der ist ja am Ende noch Zweiter oder so geworden, gell?
Mhm, oder? Ja,
mein schon. Weil der war nämlich auch die ganze Zeit führend beim auf der Radstrecke.
Mhm.
Und das war übrigens lustig. Wir sind ja auf dem an dem Tag, hatte ich ja vorhin erzählt, mit dem Lastenrad da durch den Frankfurter Stadtwald. Und wir mussten die Radstrecke zweimal queren mit dem Fahrrad. Und dann sind wir noch an dem Wendepunkt der Laufstrecke vorbeigekommen.
Ach, und in Offenbach, nicht hier Offenbach, Sachsenhausen. Ja,
Sachsenhausen, Oberrad, ja. Da irgendwo die Ecke, genau. Da sind wir vorbeigekommen und als wir da angekommen sind, standen da so ein paar Leute rum und dann habe ich kurz angehalten und stand so eine Frau und habe ich gefragt, und ist schon einer vorbeigekommen? Und dann meinte sie, nee, muss aber gleich kommen. Und
geil.
In dem Augenblick, wo wir da angehalten haben und sie das sagte, nehme ich dann auch wahr, dass da ein Helikopter direkt über Main steht.
Ja, und, geil.
Und so in weiß nicht, 25, 30 Meter Höhe oder so über den Bäumen und immer näher kommt und dann so neben uns sich so hinplatziert. Ein Riesenlärm, weil wir einfach direkt unter diesem Heli stehen.
Mhm.
Und also, ja, okay, dann, also der Führende kann jetzt wirklich nicht mehr weit sein, sonst wäre dieser Heli jetzt nicht hier. Und dann habe ich die Kinder abgeschnallt, die haben sich dann im Lastenrad hingestellt. Dadurch sind sie dann natürlich auch nochmal entsprechende Zentimeter größer.
Ja, super.
konnten prima über die Absperrung, ich habe das Fahrrad einfach so an die Absperrung parken können, weil da waren halt kaum Leute. Und dann kam der angerannt und dann haben wir den angefeuert und dann war der weg. Und da ich ja wusste, dass der von der Radstrecke, wir hatten das ja vorher noch im Fernsehen verfolgt, da ich wusste, dass der irgendwie 3,5, 4 Minuten Vorsprung oder sowas zwischendurch hatte. Ich weiß nicht, natürlich nicht, ob er die gehalten hat und so. Das haben wir ja, während wir dann selber unterwegs waren, nicht mitbekommen. Aber es war so klar, so jetzt noch auf den nächsten zu warten, lohnt sich irgendwie nicht. Wir haben den jetzt gesehen. Der Helikopter ist wieder weg. Wir fahren jetzt weiter. Aber es war lustig. Den Kinder haben sich auch gefreut, dass sie das noch mitnehmen konnten quasi, bevor sie dann mit dem Opa in den Wasserspielplatzpark gegangen sind. Aber war ganz cool irgendwie. So völliger Zufall. Genau im richtigen Augenblick an dieser Stelle gewesen.
Ja, geil.
Ja.
Das ist mir einmal, als Fahrrad Al-Sultan noch gefahren ist. Auch so irgendwie, ich wollte die Strecke kreuzen, weil ich irgendwo anders gucken wollte. Und plötzlich kommt der Helikopter an. So, okay, Auto irgendwie in so ein Graben gefahren, also so wirklich so halb illegal, gut, da fährt halt eh keiner rum. Auto abgeworfen, raus mit irgendwie noch den anderen vor an die Strecke, kommt der vorbeigeballert mit, weiß ich nicht, 50 Sachen und dann wieder eingestiegen und dann gekreuzt und weitergefahren. Also, warte, der muss gleich kommen. Okay, alle raus.
Ja, auch dieser Kameratyp, der da vorher wegfährt und so, die haben dann heutzutage natürlich also ich habe es nicht genau erkennen können, aber es sieht so ein bisschen so aus wie so eine Systemkamera mit ja so spiegelreflexartiges Ding auf so einem fetten Gimbal. Mhm. Und dann sitzt er da halt hinten auf dem, ich weiß gar nicht, was ein Fahrrad oder ein Elektroroller, ich kann es dir nicht mal sagen, wahrscheinlich ein Fahrrad, aber der saß da irgendwie mit so drauf und hat so nach hinten geguckt und hatte halt diesen Gimbal in der Hand und damit macht er dann halt so stabilisierte Bilder. Ich fand aber, dass die Bildregie im Fernsehen teilweise echt beschissen war. Ich
habe nichts geguckt. Also ich habe ganz kurz mal geguckt, aber ja, stimmt. Ich hab morgens, aber dann war ich halt irgendwie einen halben Tag im Schwimmbad und da ist auch leider, also zum Glück auch, damit es nicht so langweilig ist, so viel passiert, dass ich dann da dann beschäftigt war und dann waren wir nachmittags auch noch irgendwie unterwegs. Ja, keine Ahnung.
Naja.
Ja, jetzt sind wir aber ganz schön weit abgedriftet zum Thema Triathlon. Aber
kann ja mal passieren.
Gehört dazu. Du bist jetzt schon wieder dran mit dem Dad-Joke der Woche. Du wolltest ja neue Dad-Jokes mitbringen oder so, hast du angekündigt.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich mal einen Chuck Norris-Witz einstreue, aber machen wir erstmal so einen klassischen Dings. Einen vielleicht für die Sprachfans hier, für gewisse Sprachfans, die hier zuhören.
Ah.
Welcher Fall ist, wo ist dem Batterie? Das ist der Akkudativ. den fand ich irgendwie gut. Zu welchem Arzt geht Pinocchio?
Schreiner?
Komm, da kann man drauf kommen.
Schreiner?
Ja, fast. Zum Holznasenohrenarzt.
Boah, das ist aber doof.
Ja, aber irgendwie... Ja, okay. Okay, Chuck Norris Witz noch.
Okay.
Chuck Norris hat mal eine Party geschmissen. Die ist mehrere hundert Meter weit geflogen. Oh. Ja, okay. Das waren drei Stück. Damit lassen wir es mal gut sein.
Okay.
Aber ich fand, es waren drei okay.
Ja, kann man lassen. Kann man lassen. Ich will mich da nicht beschweren.
So, nächste Woche ist Christoph dran mit Vorschlägen. Das ist jetzt natürlich ein Problem.
Er hat aus dem Off aber schon reingerufen. Genau.
Sehr gut.
Wir gehen zu Netflix.
Aha, da waren wir ja länger nicht. Wir waren jetzt irgendwie öfter mal bei Prime, gell? Mhm. Du hattest ja zu mir gesagt, wenn er nicht antwortet, dann muss ich mir was nochmal ausdenken. Und wenn ich es gemacht hätte, wären wir wieder bei Prime geblieben. Also von daher, jetzt sind wir bei Netflix. Dann ist es schon mal nicht das, was ich genommen hätte.
Nein. Es ist vor allen Dingen auch ein alter Film von 2020.
Oh, er zieht den Joker.
Er zieht den Joker und wir schauen Contra.
Contra.
Contra mit Christoph Maria Herbst und
Lisa Verhoek. Heute Nummer zwei unter den Filmen, wird mir direkt hingehalten.
Ja, genau. Das ist der Film, wo dieser Professor irgendwie mit einer Entgleisung viral geht. Und dann die betroffene Studentin irgendwie betreuen muss. Und
Aha. Also ist das irgendwie auf einer wahren Begebenheit oder so? Oder?
Weiß ich nicht. Ist aber jedenfalls in Frankfurt gefilmt.
Aha.
Okay. Da gibt es irgendwie ein paar Bilder. Ich habe die jetzt auch irgendwie nicht mehr hier. Vorhin wurden sie mir angezeigt, wo es halt wirklich dieses Startbild in der Kantine oder in der Cafeteria Campus Westend ist, wo ich halt Christoph mindestens mit dir wahrscheinlich auch des Öfteren saß und Kaffee getrunken habe und irgendwelche Brötchen vertilgt habe, bevor man dann wieder so getan hat, als würde man Diplomarbeit schreiben.
Ja, ich bin gerade in der IMDb die Bilder durchgegangen, da oder das Video, was da losläuft. Mhm. Ja, da gehen sie direkt vorne die Uni, die Treppe hoch.
Ja, genau.
Ja, ja, cool. Also lustig, dass ich klicke Netflix auf und direkt wird mir dieses Ding hingehalten und ich habe es aber vorher noch nicht wahrgenommen gehabt irgendwie, dass das, also offensichtlich habe ich länger nicht bei Netflix reingeschaut oder es ist zufällig mir genau in diesem Augenblick zum ersten Mal hingehalten. Das war jetzt, manchmal hat man so Momente, wo man denkt, das ahnt irgendwas.
Ja. Oder vielleicht ist es auch Zufall.
Natürlich ist es Zufall, aber ja. Oder ich habe halt einfach nicht drauf geachtet. Könnte auch sein.
Ja.
Gut, dann schauen wir Contra auf Netflix. Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder vollständig. Und dann
guck schon mal lieber teasern. In deinen Kalender, nicht, dass du nächste Woche.
Ja, wie? Ach, wenn nicht, dann erfahren die Hörerinnen und Hörer das schon. So ist.
Bist du halt einfach abwesend.
Wir erfahren das ja selber dann erst, wenn es soweit ist.
Ja, genau.
Diesmal ist ja auch nicht klar gewesen. Es hätte ja durchaus sein können, dass wir auf morgen verschoben hätten, dass Christoph noch dabei gewesen wäre, aber sein Terminkalender hat es anders gewollt. Und dann ist das eben mal so.
Ja.
Und genau, bis nächste Woche schauen wir Contra mit Christoph Maria Herbst auf Netflix, lesen alle Kommentare, die ihr auf sneakpot.de hinterlasst.
Ich habe lange keine Kommentare mehr.
Wir lesen die trotzdem alle, auch die keinen. Also, wissen schon. Dings. Und genau, folgen Sie uns auf Instagram oder klicken Sie unser Patreon oder whatever. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.